Hallo und herzlich willkommen zu LuCast, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute beenden wir unseren Streifzug durch NWAs frühe Gangsterfilmtrilogie. Wir reden über Pusher 3.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu LuCast, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe. Ich bin Lukas Gröning und mir gegenüber sitzt Lukas Knabe. Hi.
Hallo in die Runde. Es freut mich wieder hier zu sein, euch ins Ohr zu säuseln. An dich, Lukas, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Eine der wenigen Folgen, die wir mal morgens aufnehmen. Das ist so besonders, dass man sogar sagen muss. Wir haben uns ein bisschen verzettelt gehabt in der Vergangenheit. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis wir jetzt die Trilogie beschließen mit Pusher 3 in der heutigen Folge. Nun ist es aber soweit.
Richtig.
Und wir können euch unsere Gedanken, unsere Anregungen, unsere Eindrücke zu Pusher 3 mitteilen. Als erstes, Lukas, wie geht's dir? Was hast du gesehen?
Fantastisch geht's mir. Geht mir sehr gut. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Was habe ich gesehen? Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja gerade Sommer und ich habe wenig Lust, Filme zu gucken, so im Großen und Ganzen. Ich gucke mal, wenn ich da rausgucke aus dem Fenster, das Wetter ist so schön, also in diesem Fall jetzt, es ist so warm. Ich komme da relativ selten dazu, mir mal was reinzulegen und mal einen Film anzugucken. Ich kann aber von einem Film zumindest berichten aus der letzten Zeit, der zusammenhängt mit einem anderen Projekt, was ich jetzt parallel starte. Denn ich kann hier offiziell verkünden, dass ich bald einen Literaturpodcast noch nebenbei haben werde. Nachwort, der Literaturpodcast mit dem wundervollen Olli, mache ich das. Und da haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten bereits 9 Folgen vorproduziert. Es ist noch nichts davon online, aber das haben wir jetzt schon mal gemacht. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben in diesem Podcast, also das Konzept ist erstmal folgendermaßen. Wir nehmen uns ein Buch und besprechen das seitenweise, immer so circa 50 Seiten. Und haben in diesem Fall Friedhof der Kuscheltiere benutzt. Also wir haben Friedhof der Kuscheltiere praktisch über mehrere Folgen hinweg detailliert, sehr genau durchgesprochen. Und der Olli, der wollte jetzt diese Woche, weil diese Woche sind wir fertig geworden damit, wollte jetzt diese Woche auch mal eine Verfilmung dazu sich ansehen. Und wir haben diese 89er-Verfilmung uns angeguckt, die wir ja hier im Podcast auch schon mal besprochen haben. Ich weiß nicht, welche Folgentitel.
Das ist schon eine ganze Weile, ja.
Das ist sehr lange her, ja. Und da haben wir uns den Film angeguckt. Und es ist wirklich erstaunlich, weil ich fand den richtig gut, diesen Film. Im Vergleich mit dem Buch stinkt er dann doch ganz schön ab. Also ich sag's mal so, abstinken ist ja jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Sag mal so, das Buch hat sehr, sehr viele extrem interessante Motive, die vom Film gar nicht aufgegriffen werden. Also es geht nochmal viel philosophischer, viel tiefer in diese Richtung, was es eigentlich bedeutet, wenn Menschen sterben, wie der menschliche Umgang mit dem Tod ist. Und ist nochmal viel interessanter, finde ich, was vor allem diese Perspektivierung der Hauptfigur Lewis Creed angeht, weil man irgendwann im Verlaufe dieses Buches an so einen Punkt kommt, dass man gar nicht mehr in der Lage ist, wirklich vorherzusagen, was eigentlich die tatsächlichen echten Gedanken von Lewis zu dieser ganzen Thematik sind. Also das Buch ist generell erstmal sehr subjektiv, hängt sehr, sehr stark an dieser Hauptfigur. Aber diese Hauptfigur wird im Verlaufe so unzuverlässig, dass es extrem interessant ist, dem zu folgen. Und das wird dann teilweise auch sehr stark ausgesprochen. Und das ist etwas, was dieser Film in sich eigentlich überhaupt nicht so richtig hat, so im Großen und Ganzen. Weil wir da natürlich auch relativ wenig in die Gedanken reingucken können, der Hauptfigur. Und das ist sehr, sehr spannend, wie dieser Film, wie dieses Buch damit spielt, die Perspektive verschiedener Figuren aufzugreifen, so ein bisschen die Grenzen verschwimmen zu lassen zwischen, wer ist jetzt eigentlich Protagonist, wer ist Antagonist, wer ist eine Nebenfigur vielleicht auch nur. Inwiefern ist das, was wir von einer Figur auch durch die Perspektive einer anderen mitbekommen, überhaupt repräsentativ oder interpretationswürdig oder so festgesetzt, dass wir wirklich feststellen können, wie eine Figur denkt, ist oder sich zu bestimmten Themen positioniert oder emotional positioniert. Und das macht dieses Buch so interessant und der Film ist da ein bisschen weniger, wenn er auch spannende Aspekte hat. Also man muss dazu sagen, dass dieser Film die einzelnen Aspekte, die das Buch bietet, extrem schnell abarbeitet, kann man so sagen, und im Prinzip dieses Buch als eine Plattform nimmt, um sehr, sehr affektive Bilder zu zeigen, die im Horrorgenre, also im Filmgenre Horror, dann auch einen festen historischen Platz oder so haben. Ne? Also man kann sagen, dass er in den 80er Jahren vor allem durch Lucio Fulci diese sehr exploitativen Bilder im Kino aufgetaucht sind, im Horrorkino mit diesen Zombie-Filmen und so weiter und so fort. Das ist was, was hier perfekt aufgegriffen wird im Prinzip. Ne? Also durch die Wundästhetik von dieser einen Figur, Pascal, ne? Also dieser Junge, der angefahren wird zu Beginn des Films und dann in die Krankenstation eingeliefert wird. Oder auch später durch die Ästhetik der Schwester Zelda von Rachel. Ne? Das ist ja ein Bild, was dann durchaus hängen bleibt, kann man sagen. Und im Prinzip benutzt er dieses Buch als Plattform, um so verschiedene Festsetzungen zu machen und um dann natürlich auch diesen generellen Trend der 80er Jahre, ein Horror-Franchises zu etablieren, dann eben auch kommerziell bearbeitbar zu machen. Ne? Also das ist ja so die Zeit von Nightmare on Elm Street und von Freitag der 13. und der Halloween-Reihe und so. Und Stephen King wurde ja auch in dieser Zeit extrem oft aufgegriffen. Mhm. Also dann auch später durch S zum Beispiel. Oder The Shining zu Beginn der 80er gleich. Ne?
Ja.
Und da hat man das benutzt sozusagen. Und das ist, um eben dann auf diesen Trend dann aufzuspringen. Mhm. Ist für sich auch mit Sicherheit extrem interessant, aber ich fand das Buch dann doch nochmal eine ganze Ecke tiefer und spannender.
Mhm. Ja. Okay, sehr schön. Nochmal eine ganz kurze Frage. Ab wann wird es den Podcast zu hören geben?
In ein paar Wochen. Wir haben jetzt gesagt, uns fehlt tatsächlich noch Intro-Musik. Mhm. Da wollen wir uns nächste Woche mal zusammensetzen. Und dann nehmen wir noch eine Folge auf. Es wird allerdings eine Kurzgeschichte nur sein von Haruki Murakami. Und dann geht's online. Also wir sind kurz davor.
Okay, dann auch auf den einschlägigen Streaming-Plattformen sicherlich.
Ganz genau, Spotify, Apple, auch einen YouTube-Kanal haben wir schon. Findet aktuell natürlich keiner, weil es keinen Inhalt gibt. Einfach, also den findest, ich habe wirklich getestet, findest du nur, wenn du das genaue Ad sozusagen eingibst in die Suchleiste. Mhm. Ist bei unserem ja auch so. Das kann man ja auch sagen, wir haben ja jetzt einen YouTube-Kanal, wo Folgen auch hochgeladen werden. Ich weiß nicht, ob wir das mit der Folge schon schaffen, das zu machen, aber alsbald wird es diese Folgen auch für alle auf YouTube zur Verfügung geben. Noch nicht mit Bewegtbild, sondern erstmal nur mit dem Cover. Kameras und Umsetzung, wie wir das vielleicht in Videoform machen, da denkt man noch drüber nach.
Das stimmt. Und steckt noch so ein bisschen in Kinderschuhen. Die Idee ist ja da. Mhm. Müssen wir mal gucken, wann das umsetzbar ist. Da steckt noch ein bisschen Arbeit drin.
Ja, kann man ja auch mal transparent einfach so drüber reden. Ich fände es schön, wenn wir auch tatsächlich so eine Art richtiges Studio hätten und einen wiedererkennbaren Raum, in dem wir beide sitzen. Mhm. Also ich fände es jetzt schade, wir sitzen hier bei mir im Wohnzimmer und das fände ich ein bisschen schade, wenn man hier einfach zwei Kameras aufstellt und da im Hintergrund sind noch die Regale und so und da ist noch eine Lampe und ein Poster und so. Das ist irgendwie, ich fände es schön, wenn das so ein bisschen festgesetzter wäre und wiedererkennbarer wäre. Mhm. Tatsächlich. Da brauchen wir noch ein bisschen.
Müssen wir mal gucken. Vielleicht, wenn irgend von euch jemand noch irgendwie einen leeren Keller hat. Wir würden uns super freuen. Meldet euch doch gern.
Was hast du denn gesehen, Lukas?
Einiges. In Thüringen sind ja bereits die Sommerferien, von denen ich auch partizipieren darf. Und von daher bietet sich jetzt die Zeit, auch natürlich bei dem Wetter, auch wenn ich im Dachgeschoss wohne, den einen oder anderen Film mir mal zu Gemüte zu führen, die man vielleicht so ein bisschen vor sich hergeschoben hat, die man immer mal gucken wollte. Und ein Film, den ich schon mehrmals gesehen habe, dann auch wieder aus beruflichen Gründen, ist der Pinocchio-Film aus 2019 von Matteo Garrone mit Roberto Benigni als Vater Geppetto, der immer wieder, ich glaube, ich habe letztes Jahr sicherlich schon mal irgendwas über den verloren im Podcast, der immer wieder sehr, sehr interessant ist. Ein sehr schöner Film, ein sehr warmherziger Film, kann ich jedem wirklich nur ins Herz legen, wenn das Interesse besteht, wo wir schon mal bei Literaturvorlagen sind, der wirklich das Originalbuch von Carlo Collodi sehr nah adaptiert, konnte das quasi parallel zum Film synchron ein Stück weit nachlesen. Wir hatten uns dann nochmal eine Theateraufführung im Erfurter Waldspeicher zu angeschaut, die auch sehr nah an der Originalvorlage orientiert war. Und das ist ganz schön zu sehen, wie so dieser Medienmix funktioniert aus Buch, aus Theater, aus Film. Und man hat mal so mitbekommen, alles lebt so von dem, was auch so vorne dran und hinten dran steht. Und alles ergibt so einen schönen Mix, ein schönes Gesamtwerk um diese Figur, um diese Geschichte Pinocchio ringsherum, was auch an sich eine relativ erbauliche Geschichte ist über diese Holzpuppe, die lernt ein guter fast schon christlicher Junge zu werden. Ist ein bisschen schwierig, kann man sicherlich drüber diskutieren, inwiefern solche Jugend-Coming-of-Age-Filme mit so einem pädagogischen Impetus wirklich gut sind oder wirklich wichtig oder in ihrer voraus oder intendierten Tragweite wirklich glaubhaft sein sollen. Ich glaube, da kann man drüber diskutieren, inwiefern das nötig ist und inwiefern auch das Bild eines jungen Heranwachsenden, eines Kindes, das auf dem Weg zu einem jungen Heranwachsenden ist, in Pinocchio heutzutage noch salonfähig oder einfach zeitgemäß ist. Ich glaube, da passiert einiges, muss man ein bisschen was kontextualisieren, gerade wenn man das Kindern unbedarft und ohne große Vorbereitung zeigt, ist dann die Nachbereitung umso größer, da glücklicherweise die ein oder andere Frage in jungen Köpfen bereits aufkommt, warum jetzt jenes oder dies so ist. Ein sehr schöner Film, wie gesagt, aus dem Jahr 2019 gibt es bei Amazon, von Matteo Garrone, kennt man sonst nicht, aber das Gesicht Roberto Beninis hat man natürlich sofort erkannt.
Es gab viele Pinocchio-Verfilmungen in den letzten Jahren, ne?
Das stimmt.
Das heißt viele. Es gab diesen 2019er-Film, von dem du jetzt gerade berichtet hast. Und dann, ich glaube, 2022 gleich zwei, ne? Es gab diesen Robert Zemeckis-Film von Disney produziert.
Ja.
Und den Del Toro-Film, der ja diesen nationalsozialistischen
Approach
dann noch hat. Ja. Ne? Also die Geschichte sozusagen auch historisch ganz klar verortet dann nochmal. Interessant.
Richtig. Dann habe ich noch einen Film gesehen, der erschien jetzt bei Netflix, brandaktuell, ich glaube im Mai war das. Der heißt im Originaltitel, ich glaube, Sur la Seine, im englischen Titel Under Paris von Xavier Jeans. Bin mir nicht ganz sicher.
Regisseur von Frontier.
Vom Regisseur, genau, der unter anderem Frontier gemacht hat. Ein Horrorfilm, ein Creature Feature über einen mutierten Hai, der den Weg in die Seine findet. Anlässlich der diesjährig sogar wirklich tatsächlich stattfindenden Sommerolympiade in Paris hat sich Xavier Jeans gedacht, er macht einen Horrorfilm anlässlich dieses Events, das tatsächlich in ganz kruden Fantasien rein theoretisch möglich wäre, da in der Geschichte die Begebenheit stattfindet, einen Triathlon, der ja immer mit dem Schwimmen beginnt, durch die Seine stattfinden zu lassen. Ja, also 3 Kilometer durch die Seine. Und während in Vorbereitung auf das Event muss natürlich die Seine beschaffen werden, muss ertüchtigt werden, das Wasser muss sauber sein und so weiter und so fort. Und bei diesen Ertüchtigungen bekommt man mit, dass da irgendwie Menschen verschwinden, von heruntergestürzten Autos, von Unfällen, so die Autowracks findet man, aber die Menschen irgendwie nicht. Und irgendwie kommt man so drauf, dass so ein Riesenfisch in der Seine sein soll. Und man muss jetzt alles verhindern, dass dieser Fisch mit seinen Kindern, die er vielleicht haben wird, den Triathlon gefährden und ganz viele Menschen da irgendwie zugrunde richten. Und das ist dann so ein bisschen ein schönes Katz-und-Maus-Spiel. Der Fisch, die Animation des Haies, die sehen okay aus. Also ist, glaube ich, kein Film, der jetzt ein wahnsinnig hohes Budget hatte. Arbeitet mit den klassischen Schauwerten, die durch Jaws sicherlich begründet wurden, aber die dann in Meg oder in Deep Blue Sea oder in The Shallows weitergesponnen wurden und vielleicht sogar besser umgesetzt wurden. Also gerade Deep Blue Sea und The Shallows haben da schon vielleicht eine höhere Qualität. Vielleicht liegt es einfach daran, weil sie es als erstes gemacht haben, was der Film Under Paris jetzt einfach so ein bisschen reproduziert in diesem Zeitgeschehen der Olympischen Sommerspiele, die eben dieses Jahr in Paris stattfinden. Ist ein ganz nettes Gedankenspiel. Kann man sich schon so ein bisschen einstimmen auf die Olympiade, gerade auf den Triathlon, der wirklich stattfinden soll. Die Wasserqualität ist noch nicht so toll, aber ich glaube, Macron hat sogar schon gesagt, um zu beweisen, dass die Wasserqualität super ist und für die Olympiade alles Menschenmögliche getan wird, dass das eben in der Seine stattfinden kann, wird er sogar selbst darin schwimmen, um den Bürgern und Bürgerinnen Paris zu beweisen, dass das ganze Ding sauber und sicher ist.
Da freuen wir uns alle drauf, das zu sehen. Ja, Macron in der Seine, so ein bisschen schwimmen. Ja, fantastisch.
Super, toll. Genau, nee, aber der Film, ja, also kann man sich mal angucken. Wie gesagt, ist bei Netflix verfügbar. Ein kurzweiliger, netter Schauer, der aber auch nach, ich glaube, 100 Minuten guten Gewissens vorbei sein kann und dann auch vorbei ist. Ja, genau. Dann als drittes noch. Der letzte Film im Bunde ist nicht der letzte Film, den ich gesehen habe, aber auf den ich noch eingehen möchte, von Anders Thomas Jensen. Der Film Dänische Delikatessen, ich glaube aus dem Jahr 2003. Den habe ich mir, ich weiß gar nicht warum, angeschaut. Ich glaube, wir hatten mal drüber gesprochen. Mads Mikkelsen war natürlich jetzt in unserer letzten Podcast-Folge Pusher 2 präsent. Und dann guckt man, wenn man da mal so in die Filmografie guckt, dann kommt man, glaube ich, um Dänische Delikatessen nicht umhin. Ein Film, den ich schon vorher kannte, der immer mal in die Timeline bei Prime gespült wird, aber ja, der doch schon so ein bisschen verschroben wirkt, wenn es darum geht, dass Menschenfleisch irgendwie unters Volk gebracht werden soll. Sowas bekommt man dann ja schon irgendwie von außen mit in der Rezeption des Films. Aber letztlich habe ich mir mal angeguckt und war sehr überrascht. Ist ein sehr kurzweiliger, sehr unterhaltsamer, schwarzhumoriger Film. Der durchaus seine Pointen hat. Natürlich Mads Mikkelsen diesmal in einer sehr pedantischen, fast schon infantilen Nerdrolle. Ganz anders als in Pusher 2. Ist sie natürlich fantastisch gespielt, macht das wirklich solide. Und ja, ist auch ein interessantes Thema. Natürlich nimmt der Film sich selbst ein bisschen auf die Schippe. Aber ja, wir definieren ja Menschen vielleicht immer von seiner Missbräuchlichkeit her. Wir, wenn es um das Fleisch der Menschen geht, sind wir ja immer sehr strikt, sehr resolut. Das hat ja immer was mit Tod, mit Verletzungen, mit vielleicht auch Schmerz zu tun, was in Beziehung zum Mensch immer erstmal ablehnenswürdig ist. Und der Film gibt immerhin mal das Gedankenspiel auf, darüber nachzudenken, wie das vielleicht auch in anderen Kulturen gehandhabt wird, in dem das vielleicht gang und gäbe ist, wie es denn letztendlich wäre, wenn Menschen Menschenfleisch essen würden. Das ist auf jeden Fall nur mal ein interessantes Gedankenspiel, ziemlich krude, ziemlich absurd, aber das will der Film natürlich auch sein und löst das Ganze. Ja, hat mich fast schon so ein bisschen an den Humor der Cornetto-Trilogie erinnert. So dieses schwarzhumorige und erfrischende. Also es ist kein Hollywood-Humor, es ist kein Pipi-Kaka-One-Liner-Humor, sondern es passiert so im Hintergrund. Es ist so subtil und dann doch irgendwie umso lustiger und will entdeckt werden und schmiert sich nicht so einem wirklich auf die Bindehaut. Das war ein sehr schöner, erfrischender Film. Wie gesagt, den gab es bei Amazon. Ich glaube, man muss einen Channel dafür abonniert haben, irgendwie Cinema Arthouse Channel, irgendein Quatsch. Aber da gibt es Probemonate. Ja? Die kann man sich mal irgendwie 3 Monate lang die Filme für einen Schmarrntaler angucken. Mhm. Und dann storniert man das wieder und hat dann alle Filme geguckt, die man gucken will. So kann man das machen, wenn man ein paar Pfennige sparen möchte. Habe ich auf jeden Fall so gemacht. Dänische Delikatessen auf jeden Fall. Ein sehr schöner Film. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, dass der bei Letterboxd nur 17.000 Logs hat. Ich dachte nicht, dass der wirklich so unbekannt und so nischig ist, wie er tatsächlich ist. Aber das können wir jetzt ändern mit unserem Aufruf. Guckt Dänische Delikatessen.
Ja, das hat man im Vorgespräch ja schon mal behandelt. Ich war da auch sehr erschrocken drüber, weil ich kannte den Film auch. Hab den vor 10 Jahren irgendwann mal gesehen auf Empfehlung eines Freundes. Und das ist ja dieser lustige Zufall, dass vor ein paar Tagen mich tatsächlich ein sehr guter Freund, sehr liebe Grüße an Lloyd, gefragt hat, ob wir denn diesen Regisseur kennen, Anders Thomas Jensen. Und ich konnte dann sagen, ja, ein paar Filme habe ich gesehen. Aber ich fand das so lustig, dann zu sehen, dass du bei Letterboxd dann irgendwie 2 Tage darauf dann Dänische Delikatessen.
Ja, völlig unabhängig voneinander. Also manchmal will es der Zufall einfach so.
Ja.
Und es ist vielleicht auch jetzt Schicksal, dass uns der Film nochmal begegnet wird.
Ich hatte schon überlegt, sag mal, kennt ihr beide euch eigentlich? Habt ihr irgendwie da geschrieben oder sowas dazu? Nee,
hat er nicht. Also ich kenne Lloyd, wir haben uns schon mal auf einer Feier gesehen. Ja. Grüße an dich, Lloyd, fühl dich gegrüßt. Aber an sich, wir haben noch nie über Dänische Delikatessen oder über Film Im Allgemeinen gesprochen. Nein, haben wir nicht.
Ah ja. Das ist übrigens auch der gleiche Mensch, der uns auch nahegelegt hat, dass wir doch gerne auch mal das Pusher 1 Remake besprechen sollten. Das hat man beim letzten Mal schon angedacht, aber eher gesagt, ja, in Zukunft vielleicht mal irgendwann. Und das kann man jetzt schon mal spoilern, dass wir danach das Pusher 1 Remake dann uns vornehmen werden. Das wird direkt die nächste Folge werden. Also das kann man gleich schon mal festlegen, denke ich mal. Ja, bin sehr gespannt. Ich kenne nur einen Trailer. Ich habe Milo gesehen, da schalte ich natürlich gerne ein. Das stimmt,
Zlatko Buric ist wieder dabei, richtig, in seiner altbekannten Rolle. In alter Stärke.
In alter Stärke. Und jetzt sehen wir ihn nicht mehr so in ganz alter Stärke. Ne?
Nee.
In Pusher 3, zu dessen Besprechung wir jetzt kommen können. Ich weiß gar nicht, um was es in Pusher 3 eigentlich geht, Lukas. Kannst du mir
was
sagen?
Soll ich es mal erzählen?
Ja, erzähl mal.
Ich versuche mich mal ein bisschen daran zu erinnern. Ich habe den Film jetzt, keine Ahnung, bestimmt schon unzählige Male gesehen. Muss jetzt, glaube ich, die Inhaltsangabe auch nicht mehr großartig vorbereitet haben. Es ist, glaube ich, schon bekannt, dass wir dieses Mal an Milos Schulter kleben. Wir begleiten Milo, der gleich zu Anfang des Films an einer langen Tischtafel sitzt, umringt von Drogenabhängigen. Milo entblößt sich gleichwohl selbst als Drogenabhängiger und ist jetzt Teil einer Selbsthilfegruppe. Und ja, wie gesagt, geht jetzt offen mit seiner Drogenabhängigkeit rum. Ihm steht der Schweiß auf der Stirn, der Mantel und die einpomatierten Haare, die gegelten Haare, sitzen allerdings noch, also der Glanz alter Tage ist auf jeden Fall noch irgendwo da, aber man sieht, dass es Milo nicht so gut geht. Ist bei einer Selbsthilfegruppe, geht dann in einen sehr wichtigen, in einen sehr großen Tag. Er muss noch ein paar Geschäfte regeln, aber seine Tochter Milena feiert ihren 25. Geburtstag und ja, die Drogenabhängigkeit, die Drogensucht, das Geschäft und der Geburtstag fallen so ziemlich auf einen Tag und halten für Milo ein paar sehr unschöne Überraschungen bereit. Ein Drogendeal erweist sich so ein bisschen als fingiert, als Betrug, denn er wird um 10.000 Ecstasy-Pillen, glaube ich, man kann es, glaube ich, so sagen, verarscht, indem diese Ecstasy-Pillen eben nicht das sind, was sie sein sollen. Und daran entspinnt sich so eine kleine Hetzjagd, die man auch schon aus Teil 1 und Teil 2 kennt. Er muss nun Geld beschaffen. Er hat nun wieder die altbekannten Probleme, die Franke und vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise Tony hatten und findet sich nun selbst in der Rolle wieder. Ja, dieser große Don Milo ist nun selbst dabei, alles unter einen Hut zu bringen, die Familie zu schützen, zu pflegen, zu umsorgen, das eigene Geschäft am Leben zu halten und gleichzeitig noch sich selbst als Mensch irgendwie zu erkennen, in seiner Drogensucht, sich selbst irgendwie zu helfen. Und ja, daran entspinnt sich, wie gesagt, die Geschichte Pusher 3s und ob Milo, Drogensucht, Geburtstag seiner Tochter und so ein paar krumme Geschäfte unter einen Hut bringen wird, wie er das machen wird, ob er es machen wird, das werden wir, glaube ich, jetzt in den nächsten ein, zwei Stündchen besprechen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was du zu dem Film denkst. Und ich glaube mal, so grob zum Umriss des Inhalts kann das erstmal Genüge tun. Mhm.
Ja, was halte ich davon? Ich finde, das ist der beste Film der Reihe. So im Großen und Ganzen, also oder zumindest mein Lieblingsfilm aus dieser Pusher-Reihe. Ich habe mich sehr, sehr gefreut auf diese Besprechung heute. Man muss auch sagen, dass das hauptsächlich an der Figur liegt und an diesem großartigen Schauspieler Zlatko Buric. Es hat aber auch noch so ein paar andere, oder der Film hat noch so ein paar andere Merkmale, die meinem persönlichen Filmgeschmack sehr, sehr stark treffen, sage ich mal. Ne? Also erstmal, das hat jetzt nichts mit meinem Geschmack zu tun, aber was mir aufgefallen ist, ist, dass das ein sehr, sehr warmer Film ist, groß und ganz. Es ist ein Film, der unglaublich viel mit Orangetönen arbeitet, mit so warmen Farben einfach im Großen und Ganzen. Ne? Also gerade diese ganze Hochzeitsfeier da, die ist die ganze Zeit in diesem Orangeton gehalten. Es ist extrem angenehm, sich das anzugucken fürs menschliche Auge. Da ist nichts Kaltes da, ne? Nichts, was irgendwie ein unangenehmes Gefühl in einem hervorruft. Nur diese permanente Panik, die man als Zuschauer hat vor den potenziellen Konsequenzen aus dem Drogendeal. Aber das geht jetzt vielleicht schon so ein bisschen zu weit rein. Ich fand den Film ganz, ganz hervorragend und freue mich darauf, so einzelne Themen einfach mal zu besprechen. Bei dir ist Pusher 2 nochmal eher vorne, oder?
Es ist schwierig. Also wir beschließen ja jetzt somit die Trilogie Nikolaus Winding-Refns. Und wenn ich mich jetzt frage, welcher Film für mich der beste, fassen wir uns in der Kategorie, ist, dann ist es schwierig. Ich finde die Figur Milo, gespielt von Slatko Buric, auch unfassbar cool und unfassbar schön. Ich guck dem gern zu beim Schauspiel. Das wirkt alles sehr, sehr nachfühlbar, sehr authentisch, sehr, 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 sehr roh und eben wenig stilisiert. Bietet gerade durch seine Sympathie, die er in vielen Entscheidungen aufwirft, auch schon Identifikationspotenziale, die eben sympathisch sind. Und die Geschichte an sich, ich glaube, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ist für mich persönlich eine Geschichte über das Altwerden und über und darum, was Altwerden überhaupt für einen Mann in unserer heutigen Zeit bedeutet. Das ist ein Thema, das mich ja durch die Gnade meines Geschlechts ohnehin tangiert, in weniger Jahren als mir lieb ist, tangieren wird. Aber bringt da viele erbauliche Themen mit sich, die man auf jeden Fall diskutieren kann und die der Film auf eine sehr abwechslungsreich beziehungsweise sehr unkonventionelle Art und Weise thematisiert. Der Film, das ist kein klassischer, konventioneller Film. Der Film hat seine Eigenarten, gerade in seinem dokumentarischen, rohen Stil wirkt das alles, wie gesagt, sehr beinhart, sehr direkt, sehr verfügbar und schafft eine Nähe zum Rezipienten, die wenige Filme für mich persönlich schaffen können. Die Pusher-Filme aber ohnehin diese Stilistik wirklich kohärent durchführen. Teil 2 ist auch super, da hat man auch wieder eine ganz starke Figur, eine ganz starke Persönlichkeit. Tony gespielt natürlich auch von einem tollen Schauspieler, Mads Mikkelsen. Die drei Teile, das sind Figurenfilme, es geht dort um Figuren, um Menschen, um Lebenssituationen, in die jeder irgendwann mal zu irgendeiner Zeit geworfen werden könnte. Dieses Konzept, das könnte, ist hier, glaube ich, genau das Programm. Da fällt der erste, finde ich, ein bisschen ab, der ist schon ein bisschen konventioneller. Aber ich sag mal, Teil 2, Teil 3, ja, ich könnte mich nicht komplett entscheiden. Ich finde Teil 3 ebenfalls fantastisch. Mhm. Nicht zuletzt durch die Performance Slatko Buric, aber auch durch die Darstellung, auf die wir sicherlich noch kommen werden. Mhm. Muss man sagen, dass wir auch wirklich einen grandiosen Film haben, der auch relativ kurzweilig mit 100, 105 Minuten, das vergeht rasend schnell, daherkommt. Ja.
Ja. Da können wir ja mal reinsteigen. Du hast eben schon erwähnt, dass dieser Dokumentarstil sich so ein bisschen durchzieht, sagen wir mal, der in allen Filmen ähnlich ist. Das ist hier ganz genauso, das stimmt tatsächlich. Also wir haben extrem grobkörniges Filmmaterial teilweise. Wir haben eine Kamera, die nicht verschweigt, dass dahinter ein Kameramann steht, sagen wir es mal so. Ne? Mhm. Es sind nicht diese ganz großen, stilisierten Bilder, die man in Refns späteren Filmen dann danach finden wird oder in 4X vorher vor allem auch. Ne? Da fängt das ja schon an. Sondern wir haben hier wirklich eine Figur, die begleitet wird, dann von einer anderen Person, von einem Kameramann, und das verschweigt der Film auch nicht. Also dahingehend ähnelt er sehr, sehr stark Pusher 1 und Pusher 2. Und das ist interessant, dass du auch gesagt hast, dass das Figurenfilme sind. Das ist ja tatsächlich so. Und deswegen ist es auch, glaube ich, am interessantesten, über Figuren generell zu sprechen. Hier vielleicht sogar noch mal ein bisschen klarer, weil ich finde, das ist der mit Abstand subjektivste Film dieser Reihe. Also es gibt wirklich gar keinen Moment mehr, in dem die Kamera nicht direkt bei Slatko Buric ist, ne? Oder bei Milo dann eben. Es ist ein Film, der seinen ganzen Aufbau extrem reduziert und wirklich nur an dieser Figur kleben bleibt. Und man hat auch das Gefühl, dass alle anderen Departments oder alle anderen Entscheidungen sich daran auch sehr, sehr stark zu orientieren scheinen. Also, dass man zum Beispiel auch diese sehr, sehr enge Konzentration auf zwei Locations im Großen und Ganzen in diesem Film hat, ne? Nämlich auf die angesprochene Hochzeitsfeier von Milos Tochter und dann eben auf diese Basis, wenn man so will, ne? Diese ja, diese Garage oder dieser Großraum, mehr oder weniger, ist keine Garage, ist dieser Großraum eigentlich, der sowohl für Milos Untergebene, wenn man so will, oder Gangster dann eben so als eine Art Treffpunkt wirkt, als auch, dass eben Leute dann Milo dort antreffen können, um irgendwelche Geschäfte auszuhandeln oder sowas. Ne? Und das sind eben zwei Orte, die sehr, sehr stark konnotiert sind mit Milo selbst, also dieses Restaurant natürlich nicht im Alltag, sondern nur bezogen auf diese Hochzeit eben, ne, was die Hochzeit seiner Tochter ist. Ja. Andere Locations haben wir in diesem Film eigentlich kaum. Mhm. Es gibt noch ein anderes asiatisches Restaurant dann später, ne? Aber im Großen und Ganzen ist es sehr reduziert auf den Erfahrungsraum von Milo und man hat gar nicht mehr diese ausweitenden oder größeren Stadtbilder auch, wie man sie teilweise mal in Pusher 2 zumindest hat, also wo man zumindest mal so ein Panorama von einem Hafen von Kopenhagen hat oder sowas, das hat man hier eigentlich gar nicht mehr. So gut wie gar keine Totalen oder sowas, sondern die Kamera ist sehr, sehr nah an Milo dran. Mhm. Und deswegen ist es wahrscheinlich am interessantesten, dann eben auch über Milo als Person zu sprechen, gerade in Abgrenzung vielleicht, wie er in Pusher 1 und Pusher 2 ist. Aber vielleicht hast du auch noch was anderes, was du vorher hast.
Ja, wir können uns gern mal der Figur Milo nähern. Ich hatte ja bereits bei der kurzen Inhaltsangabe mal durchscheinen lassen, dass Milo dieses Mal, also wahrscheinlich war es auch schon in Pusher 1 und Pusher 2, wo ja auch Milo auftritt. In Pusher 1 war er noch wirklich jung, war noch ein paar Kilo leichter und war noch so, ja, so dieser junge, frivole, spritzige Drogenbaron von Kopenhagen, der die Zügel buchstäblich wirklich noch in der Hand hat und die Drogengeschäfte in Kopenhagen leiten kann. Dann in Teil 2 sehen wir ihn auch mal relativ kurz bei einem Deal, auch ein relativ komischer Deal, aber da hat er auch noch die Macht, die ihm auch, sag ich mal, seine Figur, die er verkörpern will, selbst versichert, dass er quasi für die Drogengeschäfte zuständig ist. Er besorgt das Zeug wird bei ihm natürlich gekauft und er hat so ein bisschen das Monopol. Er hat natürlich immer seine Erfüllungsgehilfen um sich, die hat er jetzt in Teil 3 auch wieder, die sich, wie gesagt, da in dieser Lokalität treffen. Und ja, man kann, glaube ich, auch sagen, das erschließt vielleicht auch so ein bisschen das Umfeld, in dem sich Milo bewegt. Ich kenne jetzt nicht die Einwanderergeschichte Dänemarks, aber man könnte ja durchaus daraus ablesen, dass vielleicht auch Dänemark zu irgendeiner Zeit in den 70er, 80er, 90er Jahren eine Einwanderungswelle von, keine Ahnung, serbo-kroatischen Gastarbeitern, darf man nicht mehr sagen, hatte und diese dann natürlich auch nach Dänemark gekommen sind und sich dort situiert haben. Und wie das eben so ist, wenn ja das System der Immigration nicht so gut läuft, nicht gut umgesetzt wird, dann bilden sich sowas wie Parallelgesellschaften. Ja, dann versucht man für sein eigenes Wohl oder Übel zu sorgen, versucht sich eigene Wege, eigene Kanäle zu finden, zu gründen, die dann eben vielleicht im Drogengeschäft, in der Prostitution ansässig sind. Und so ist es hier, glaube ich, auch. Also ist kaum eine Person ist hier ein ja, konformistischer, erwerbsmäßiger Arbeiter. Es sind alle irgendwie so ein bisschen zwielichtige Gestalten, könnte man sagen, die im Drogengeschäft oder die zumindest mit Personen, die tief im Drogengeschäft drinstecken, was zu tun haben. Und allen voran natürlich Milo, der dann eben, wie gesagt, auch dieses typische, halt wie so ein Internetcafé, wie so ein einheimischen Lokal hat, wo halt irgendwelche serbischen Flaggen hängen, wo es ein paar Spieleautomaten gibt, wo man auch mal irgendwie einen Schnaps trinken kann, Zeitung lesen kann, wo man rauchen kann, wo man sich austauschen kann, aber wo eben auch hinter verhangenen Gardinen Geschäfte stattfinden kann. Und da braucht man natürlich vorne heraus, sagt man, es ist ein Restaurant, aber eigentlich ist es ein Ort, um dort Deals abzuwickeln. Und da hat er natürlich mit so einem Garagenhof und diese ausgebauten, sieht aus wie so eine Werkzeughalle, die er da zum Restaurant ausgebaut hat, mit einer großen Küche und so weiter, hat er sich da niedergelassen und vollzieht da jetzt seine Geschäfte. Wir sehen da zum ersten Mal Milos Base. Und das große Problem, was Milo sicherlich hat, was schnell zu tragen kommt, ist, dass er von seinem eigenen Stoff anscheinend drogenabhängig geworden ist. Und ja, das ist immer so ein bisschen das K.O.-Kriterium, wenn ein Wirt oder wenn eben ein Drogendealer an seinem eigenen Zeug zugrunde geht, dann ja, ist eigentlich schon das Schicksal beschieden. So ist es ja auch bei Milo. Und darüber hinaus verkörpert er, wie gesagt, noch dieses serbo-kroatische Mafia-Boss-Klischee. Also das ist sicherlich auch eine stilisierte Figur, die dann mit diesem Filzmantel daherkommt, mit diesen schwarzen Budapestern, mit den zurückgekämmten oder gegelten Haaren, auch mit solchen südländischen Manierismen, dass man vielleicht noch sowas wie so eine Drogenboss-Ära verkörpert, mit der Milo aber gar nicht mehr so gut ankommt. Also ist eigentlich egal, was er verkörpert. Da kommen wir vielleicht auch schon dazu, inwiefern die Figur Milo in diesem Metier ausgedient hat. Aber er verkörpert etwas, von dem er selbst denkt, dass es noch Relevanz hat, dass es noch eine gewisse Art von Macht hat und noch eine gewisse Art Anrecht hat, dort die Geschäfte zu lenken und zu leiten. Aber Milo bekommt auch sehr schnell mit, dass ein bisschen anderer Wind weht. Die Bandagen sind irgendwie härter geworden und die Geschäfte laufen irgendwie auf eine andere Art und Weise. Eben nicht mehr über dieses Menschliche, über diese Tugenden des keine Ahnung, Kopenhagener Drogengeschäfts, wenn man das so nennen kann, kann man natürlich auch abstrahieren auf die Hollywood-Mafia-Filme, wo ja auch, sage ich mal, eher in den verrauchten Stuben edle Leute sitzen, die sehr stolz sind, die, sage ich mal, ja schon gewisse Gepflogenheiten gewöhnt sind, ihre Geschäfte und Deals durchzubringen und dann auch so einen gewissen Regelkatalog unterstehen und einer gewissen Hierarchie, die Milo aber gar nicht mehr so vorfindet, wie er sie gerne hätte. Irgendwie ist alles so logistisch. Also es ist weniger so ein ehrenvolles Geschäft, wo die Regeln klar verteilt sind, sondern alles untersteht nur noch irgendwie der Kohle. Alles muss irgendwie unter Zeitdruck passieren. Es kommt einem noch irgendwie die Familie da quer, die eigene Drogensucht und so weiter und so fort. Und Milo findet sich in einer Umwelt wieder, in der er einfach nicht mehr so richtigen Anschluss findet. Und das macht die Figur Milo sehr leidend. Ist eine sehr, sehr leidende Figur, eine sehr verhetzte Figur, was natürlich dann auch die Montage und die Kameraästhetik wunderbar darstellen. Und ja, diese popularisierten Mafia-Zeichenvorräte werden allein durch Milo verfochten, der da versucht, irgendwie im Kopenhagener Drogensumpf noch was darzustellen, was aber gar nicht mehr wichtig ist, was gar nicht mehr gebraucht wird. Man braucht ihn nicht mehr. Mhm. Es gibt so viele Mittel und Wege, jetzt an Stoff zu kommen, günstiger und schneller und vielleicht auch ohne dieses großartige Tamtam, dass man sich trifft und reden und verhandeln und ich biete dir 12 Kronen pro Pille und nee, 17 Kronen, braucht man alles nicht. Es muss schnell gehen, es muss direkt sein. Dann ist es den jungen Burschen, mit denen er da parliert, eigentlich am liebsten, wenn das eben nicht mit diesem Mythos, so ich bin jetzt hier der Milo und ich muss jetzt hier die großen Geschäfte machen und ihr kauft bitte nur bei mir und ich gebe euch jetzt mal meine Hand und zeige euch mal meine Uhr und so weiter. Das braucht man alles nicht mehr. Das ist ein überkommener Schick, dass Milo realisieren muss und dass ihm sehr, sehr schwer fällt.
Ja. Wir müssen über zwei Sachen sprechen, die du jetzt angesprochen hast. Zum einen, das ist, finde ich, tatsächlich sehr, sehr auffällig, dass diese kriminelle Welt in Kopenhagen in diesem dritten Teil sehr, sehr stark konnotiert ist, was Leute mit Migrationshintergrund angeht. Ne? Dahingehend, also das ist jetzt nichts, was der Film generell Migranten, glaube ich, vorwirft, wenn man den Film zumindest im Kontext der anderen Filme sieht. Weil wenn man eben die beiden Hauptfiguren der ersten beiden Teile sieht, Toni und Franke, das sind halt Dänen einfach. Mhm. Ne? Also wo man eher diese Konnotation mit vielleicht ökonomischen Verhältnissen dann irgendwie hat. Ne? Vielleicht irgendwie schwierige Elternhäuser oder sowas. Das wird nicht exakt ausgeführt, aber das hat sozusagen auch bringt nochmal diesen Approach mit rein, dass das eben Menschen auch passieren kann, die dann eben aus Dänemark dann bereits kommen, ne? Oder so ihre Wurzeln vielleicht dann irgendwie da haben. In diesem dritten Teil Da kann man das vielleicht so sehen, dass man diesen vielleicht auch diese Problematik hat, dass man in Dänemark mit Migranten vielleicht ähnlich schlecht umgeht, wie man das hier in Deutschland oder in vergleichbaren EU-Ländern macht und dass dann entsprechend sich diese Parallelgesellschaften dann herausbilden. Ne? Also man schlichtweg nicht genug Geld reinsteckt in, was weiß ich, Sprachkurse, in irgendwie Arbeitsvermittlung und so weiter. Ne? So. Das hat man ja hier auch zum Beispiel nicht nur mit diesen serbo-kroatischen Bezügen, sondern auch mit Mohammed zum Beispiel, ne? Oder Mohammed heißt er, glaube ich, im Film,
ja. Genau,
der dann noch mit ankommt. Also diese Implikationen sind auf jeden Fall da und das kann man so als eine kleine versteckte Kritik vielleicht dann irgendwie daran irgendwie erkennen. Wird jetzt nicht so explizit gemacht, aber ich fand es auch auffällig auf jeden Fall, dass man hier relativ wenige so Dänen hat mit der auch dänischen Namen und sowas. Ne? Das ist halt relativ selten. Und dann zu dem, was du zu Milo gesagt hast, also dieses nicht mehr gebraucht werden, das macht der Film tatsächlich relativ schön deutlich. Also an verschiedenen Stellen, dass er im Prinzip der ist, der den Leuten meistens hinterherrennen muss, ne? Der auch verarscht wird dann gerne mal. Ne? Also es stellt sich ja dann später noch heraus, dass selbst diese Ecstasy-Pillen, die er dann fälschlicherweise bekommt, stellt sich heraus, dass das im Endeffekt Süßigkeiten sind, dass das nicht mal richtige Drogen sind. Tatsächlich. Und trotzdem muss er ja diese Tortur über sich ergehen lassen, dass er da hin und her geschickt wird von Rexo, heißt der, genau, dann in seiner eigenen Basis. Und an anderen Stellen auch, es gibt ja diesen Schwager, nee, nicht Schwager, den er hat, der Mann, den seine Tochter heiratet, was? Schwiegersohn. Natürlich, ja genau. von dem ja auch dann rauskommt, dass er selbst mit Drogen handelt. Und Milo muss ihn ja regelrecht dazu zwingen, das Zeug bei ihm zu kaufen. Ne? Also er muss sozusagen seine eigene Relevanz behaupten die ganze Zeit. Das ist nicht mehr so, dass das alles von sich selbst, von sich aus läuft, wie das im ersten Teil ja noch so ist. Ne? Die Leute kommen ja zu Milo, um eben dann entsprechende Produkte zu haben, die sie nur bei ihm oder zu bekommen, die sie nur bei ihm bekommen würden, dann im Endeffekt. Ne? Und das hast du im ersten Teil oder in diesem Teil jetzt gar nicht mehr. Und ich fand das ganz spannend, weil man noch mit diesen Bildern reingeht, die man aus den ersten beiden Teilen von Milo hat. Und ich habe im ersten Moment, das ist ja die erste Szene des Films, diese Selbsthilfegruppe für Drogenabhängige. Ja. Ich habe gar nicht gedacht, dass er da ist, um selbst sich zu helfen, sondern ich habe gedacht, das ist so ein perfider Penner, dass der da hingeht, um da irgendwie potenzielle Kunden ranzuholen. Das ist
eine gute Idee, ja.
Oder irgendwie, also Kunden zu akquirieren, mehr oder weniger.
Klar.
Und ich dachte, ich hatte im ersten Moment gar nicht gedacht, dass er das macht, um seine eigene Drogenabhängigkeit zu kurieren. Ich hatte so dieses Fight Club-Bild im Kopf, weißt du, wo die Figuren ja auch gar nicht mal hingehen, um sich selbst irgendwie, wie war das im Fight Club nochmal? Um sozusagen den Sinn dieser Gruppen dann wirklich wahrzunehmen, sondern um sich selbst dann irgendwie auf eine andere Art und Weise zu helfen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das im Fight Club war. Ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch. Aber ich weiß, dass es ja da auch diese Gruppe gab mit Meatloaf
und so weiter. Genau, die haben sich da getroffen, genau.
Ja. Genau, aber das jedenfalls. Und da wird schon etabliert, wie stark dieser Film im Großen und Ganzen an dieser Figur Milo hängt. Es ist im Prinzip keine Einstellung, die ohne ihn irgendwie auskommt. Also sagen wir es mal so. Diese erste Szene ist so gefilmt, dass man Milo sehr, sehr häufig irgendwo im Hintergrund hat und den erkennen wir, weil wir diese Bilder aus dem ersten Teil noch drin haben und weil wir diese Figur erkennen. Und dann gibt es einzelne Bilder, in denen Milo nicht im Bild ist, aber dann gibt es meistens nochmal einen Schwenk oder direkt einen Schnitt, wo direkt die Reaktion von Milo eingefangen wird wieder. Ne? Also dieser Film schwebt so an dieser Grenze zwischen, ich will euch jetzt was anderes zeigen, aber eigentlich steht es immer in Bezug, im Kontext zu Milo selbst. Das heißt, dass selbst die Einstellung oder die Momente, in denen Milo erstmal keine Rolle zu spielen scheint oder ein Teil einer größeren Gruppe zu sein scheint, dass selbst die irgendwie immer mit ihm, zu ihm in Bezug gesetzt werden. Mhm. Also es wird immer so dieser Bezug zu ihm gemacht. Und das setzt sich dann komplett durch. Also wir erkunden auch Räume mit Milo zusammen. Er geht irgendwo lang von einem Raum in den anderen und die Kamera folgt ihm so. Es gibt einen Umschnitt oder es wird suggeriert, dass der nächste Shot sein Blick sein könnte auch, ne? Also man guckt irgendwo rein, sieht in der Entfernung irgendwie eine Gruppe von Menschen, die auf Couch sitzen oder auf so einer Couchgruppe. Und da wird suggeriert, dass das sein Blick ist, ne? Also dieser Film ist extrem subjektiv, was das angeht. Und ja, vielleicht reden wir mal so ein bisschen über Milos Charakter. So, wie äußert sich eigentlich dieser Machtverlust irgendwie, ne? Das ist vielleicht so die spannendste Frage, die wir hier haben.
Was ich ganz bezeichnend fand, du hast es bereits angesprochen, die erste Szene findet in der Selbsthilfegruppe statt. Und wir wissen erstmal überhaupt nicht, warum, wieso, weshalb. Es hätte natürlich sein können, dass er da ist, um irgendwie Akquise für einen neuen Kundenstamm zu initiieren. Aber am Ende, bevor er dann wiederum verhetzt diese Selbsthilfegruppe verlässt, nachdem er sich vorgestellt hat, ich bin Milo, ich bin drogenabhängig, das ist jetzt mein fünfter Tag und so weiter und so fort. Man sieht ihm schon an, ist so ein bleiches, ausgezehrtes, was heißt nicht ausgezehrtes, aber so ein übermüdetes Gesicht. Also man merkt schon, irgendwas zerrt an ihm, er sieht nicht mehr so gut und so fit aus, die Haare sind auch so ein bisschen verlegen, ein bisschen irgendwie so platt und alles wirkt so ein bisschen fahl. Und dann sagt er aber noch, heute ist mein fünfter Tag, und dann bringt er so einen Vorsatz hervor zur Selbsthilfegruppe. Ich weiß, ich kann es, ich werde es schaffen. Und dann trommelt der Score los. Und man weiß eigentlich schon, ja, jetzt ist Pusher. Also hier wird jetzt niemand irgendwie seine Drogenabhängigkeit überwinden, sondern hier wird jetzt der Klappspaten tanzen. Und das ist eigentlich ziemlich cool, dass der Film da auch so ein bisschen ambivalent ist. Und der Film bleibt, also Pusher bleibt einfach Pusher. Das sind Filme über den Untergrund der dänischen Drogenszene. Und das, ja, können durchaus gefühlige Märtyrerreisen sein, ist es hier vielleicht auch, aber es bleibt immer ambivalent. Es ist nie eindimensional, es ist immer super differenziert, und an den richtigen Stellen ist der Film auch einfach sehr nihilistisch und zeigt einfach, ja, wir können Mitleid mit einer Figur haben und alles ist hier vielleicht auch ein bisschen blöd und man räumt hier Verständnis und Sympathie ein, aber dennoch behalten wir uns oder behält sich der Film sein Dreck unter den Nägeln und kann auch einfach ein Arsch sein.
Das etabliert er ja auch direkt wieder, du hast gesagt, die Musik spielt los, aber es ist ja auch wieder dieses Intro. Ne? Es ist ja
richtig,
auch wieder
genau,
dieses Intro, ja, dass man sieht, genau. Pusher 3, und dann hat man diese Figuren, die in diesem dunklen Raum in die Kamera schauen. Und da haben wir Milo jetzt zuerst natürlich, weil er als Hauptfigur etabliert wird, seine Tochter Milena. Mhm. Und dann eben auch gleich diese zwei oder drei Leute, die genauso aus den vorherigen Teilen eben stammen könnten, ja, die eigentlich in diesen Abhängigkeitsbeziehungen zu Milo sonst immer waren. Ne? Also Luan, Rexo und Mohamed. Mhm. Und da bekommt man ja auch gleich etabliert, okay, wir werden es hier mit den gleichen Fragestellungen, Problemen zu tun bekommen, die wir in den ersten beiden Teilen auch hatten, weil die gucken jetzt auch nicht gerade freundlich.
Ja.
Die gucken alle sehr ernst in diese Kamera. Ne? Also der Film macht da deutlich, das ist jetzt nicht dieses, okay, wie du schon gesagt hast, hier wird jetzt jemand nüchtern oder wird seine Drogenabhängigkeit loswerden, sondern wir machen im Prinzip genau da weiter und die gleichen Problemstellungen werden wiederkommen und es wird ernst und es wird eventuell auch ein bisschen blutiger vielleicht und es wird, wir sind in einem Milieu, in dem es ein bisschen rauer zugeht. Also, ne? Das sind so diese ähnlichen Figuren, die hier hervorgerufen werden oder Bilder.
Ah, ja. Man findet natürlich auch seine Momente, die einen zum Schmunzeln bringen können. Also trotz aller Ernsthaftigkeit finde ich so bezeichnend für die Filme, dass die, wie gesagt, so ein emotionales Portfolio bereithalten, das irgendwie in jede Richtung mit jeder Szene irgendwie so diffundieren kann. Also es ist immer so ein kleines Wechselbad. Und in diesem reduzierten Setting ist das wirklich, finde ich, eine große Leistung, das zu schaffen. Wir machen uns auch sehr viele Gedanken darum. Wenn man den Film vielleicht jetzt einmal sieht, würde man da gar nicht so drauf kommen. Aber das ist ja das Schöne, dass man sich mal mit Filmen oder mit einer ganzen Trilogie so explizit auseinandersetzen kann und auch durchaus, denke ich mal, plausibel sowas findet. Zurück zu Milo. Hm. Zu Milos Charakter. Ich hatte es auch schon anklingen lassen. Ich versuche es mal darüber zu erklären. Ich denke schon, Milo, die Figur Milo, soll in einer relativ entmystifizierten und verschrobenen Art und Weise, die eben diese Kopenhagener Drogenwelt bereithält und die Darstellung dieser Welt, soll Milo eben noch so dieser antiquierte Mythos des Drogenbosses sein. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass die Absicht des Films es sein kann, dass eben gezeigt wird, dass eben genau diese Tropen eines Drogenbosses, die wir in zahlreichen Filmen vorher natürlich schon gesehen haben, natürlich wird Nicolas Winding Refn eben auch diese bekannten Mafia-Filme kennen, von Brian De Palma und Coppola.
Und er zeigt hier in einem ganz kleinen Setting in Kopenhagen, was eigentlich also Mafia, drogentechnisch überhaupt nicht interessiert. Ja, da sind halt irgendwelche Einwanderer, die da irgendwelche schmutzigen, krummen Geschäfte machen, die selber krumm, schmutzig und ungebildet sind. Hat nichts mit Sizilien, hat nichts mit irgendwelchen Kubanern, die dann irgendwie in großen Villen hausieren und da Tonnen an Geld anhäufen. Hat damit nichts zu tun. Ist alles sehr klein, sehr schmutzig und eben... Ja, wirklich gibt auch das Gefühl von Untergrund. Und da ist aber Milo, wie gesagt, so der Solitär, der Einäugige unter den Blinden, der eben noch so diesen Schick hat. Ich bin hier jetzt der Drogenboss und ich schlender jetzt hier ganz stolz über die Straße mit meinen Manteln, hinter mir mein Schlägertrupp. Und ich mache hier die Geschäfte und wenn ich mit der Hand schüttle, dann ergibt sich alles von selbst. Und Milo merkt natürlich, Er will das verkörpern, er will seinen eigenen Mythos am Leben erhalten. Er merkt, dass es nicht ankommt und er findet sich in einer, ich würde sagen, aufgeklärten, desillusionierten Drogenwelt wieder, in der eben der Mythos nichts mehr zählt. Wir wissen jetzt, was zählt, das ist das Geld, das ist keine Ehre, sondern das sind andere Werte, die Milo eben nicht verkörpert. Und damit muss er jetzt in irgendeiner Form klarkommen. Zum anderen platzt für ihn ein wichtiger Drogendeal, bringt ihn in ein ganz komisches Abhängigkeitsverhältnis, dass er auf einmal der Bittsteller ist, der hier um Hilfe bitteln muss. Meine Güte.
Da würde ich mal kurz einhaken, weil das ist dann schon ein nächstes Thema. Ich würde nochmal so auf diesen generellen Status abseits von dieser Problematik, die sich dann stellt, im Film kommen. Mhm. Nämlich wie Milo generell hier wahrgenommen wird. Ich habe nämlich das Gefühl, dass dieser Mythos von Milo schon noch irgendwie funktioniert. Also dahingehend, dass... wir mit ihm zusammen auch diese Hinterzimmer und diese Garagen und so erkunden können und eigentlich nie das Gefühl haben, dass er jetzt irgendwie in irgendeiner Gefahr ist, dass irgendjemand sich trauen würde, Milo tatsächlich, keine Ahnung, zusammenzuschlagen, umzubringen oder sonst was. Mhm. Also das hat man zum Beispiel, wenn man, ich weiß gar nicht mehr, was da besorgt werden soll. Ich glaube, es ist Alkohol besorgt werden soll, wenn Milo mit seinem Transporter in diese Garage, in diese Untergrundgarage da reinfährt. Und das sind so diese Orte, die man als normaler, sagen wir mal, oder als Arbeitnehmer eigentlich nicht zu Gesicht bekommt, sondern nur durch einen Film vermittelt bekommt, sage ich mal. Ne? Diese Hinterzimmer und so. Oder bei Luan zum Beispiel, ne? In diesem Café oder was das ist, geht es ja auch in dieses Hinterzimmer, wo dann dieser Deal ausgehandelt wird und so. Und er ist eigentlich nie wirklich in Gefahr. Das hat er sozusagen anderen Figuren in der Trilogie voraus, dass man nie das Gefühl hat, dass irgendwie ihm jetzt was zustoßen könnte. Aber was ich sagen würde, wie sich dieser Bedeutungsverlust artikuliert, ist, dass viele Sachen an ihm vorbeizulaufen scheinen. Ne? Also, dass zum Beispiel Mohammed, der macht dann diesen Deal irgendwie oder macht diesen Deal ja dann im Endeffekt nicht. Ne? Das ist ja der, an den das vermeintliche Ecstasy gegeben wird, sodass er dann diesen Deal machen kann. Und der befindet es gar nicht für nötig, ihn irgendwie zurückzurufen dann irgendwie und ihm zu sagen, ja, das hat nicht funktioniert. Ne? Oder dass zum Beispiel auch eben der Schwiegersohn von ihm auch seine Deals macht und er weiß davon gar nichts, obwohl das ja irgendwie in seinem Gebiet dann anscheinend funktioniert. Ne? Also dieses ganze Gefühl von die Sachen laufen bei ihm zusammen irgendwie, wie man es im ersten Teil hatte, dass er über alles Bescheid weiß, ne, und dann überall so seine Spitzel hat und so. Das Gefühl hast du hier gar nicht mehr, sondern er ist eher der hinterherrennen muss, der eigentlich die ganze Zeit so diese passive Rolle dann irgendwie hat. Und gefühlt verkörpert er noch diesen alten Mythos vom Gangsterboss, aber eigentlich läuft alles schon an ihm vorbei. Ja. Man hat das Gefühl, die Leute respektieren ihn noch irgendwie oder lassen ihn in dieser Welt existieren, aber alles läuft an ihm vorbei und im Prinzip beachtet ihn gar keiner mehr so richtig. Ne? Also man macht schon noch seine Geschäfte mit ihm, aber man betrachtet ihn nicht als diesen großen, diese große Figur, sondern er ist eine von vielen. Und das ist etwas, was er noch nicht so richtig zu begreifen scheint, dass diese Welt, diese neue Welt dieses Drogenhandels nicht mehr nach Hierarchien funktioniert, sondern dass alle gleichberechtigte Partner sind, mehr oder weniger. Und dass im Prinzip diese Abhängigkeitsbeziehung, in die er andere Leute gebracht hat, im ersten Teil noch oder auch im zweiten, auch ihn treffen kann. Mhm. Und da sind wir jetzt, glaube ich, an dem Punkt, an dem wir sprechen können über diese Abhängigkeitsbeziehung, in die er dann reinkommt sozusagen. Ne? Weil er ja dann, ihm passiert ja im Endeffekt dann genau das Gleiche, was im ersten Teil Franke passiert.
Richtig, genau. Wir wissen jetzt allerdings nicht, wie würde es mit Milo weitergehen, hätte dieser Ecstasy-Deal geklappt. Ich sag mal, dieses ganze Entwerten der Figur Milos basiert ja eben auf dem Zustandekommen dieser Triade von Tochter hat Geburtstag, große Hektik, Drogenabhängigkeit, er ist auf Entzug. Und dann kommt eben noch dieser geplatzte Deal, dieses geplatzte Geschäft zustande, was ihm eben jetzt an diesem einen Tag das Leben schwer macht. Es geht ja auch wirklich nur, eigentlich glaube ich, um einen Tag und eine Nacht. Eine längere Zeit bespielt der Film ja gar nicht. Und die ist jetzt eben, sage ich mal, exemplarisch natürlich für das Thema des Films, dass Milo irgendwie seinen Platz verloren hat. Und jetzt eben mal in die Rolle kommt und weiß, wie es ist, okay, ich muss jetzt auf einmal um Geld betteln, um Sicherheit betteln, um Zeit und so weiter und so fort, was vorher vielleicht Franke bei ihm gemacht hat. Und da war er auch schon sehr unnachgiebig. Es gibt dann allerdings im letzten Viertel diesen einen Moment, da findet nochmal so eine kleine Renaissance statt. Ja, da wäre nochmal, sage ich mal, die alten Freunde akquiriert, um nochmal diesen Moment, den er nicht realisieren kann, zu überkommen, zu übersteigen. Aber bis dahin muss man wirklich sagen, dass er sich auch nicht selbst helfen kann. Also er hat mich so ein bisschen an dieses Kunstwerk Can't Help Myself erinnert, was da in Venedig versuchte, krampfhaft das Blut, ist irgendwie so ein Maschinenarm, so ein automatisierter Arm, aus dem Blut austrat, so ein Maschinenöl. Ja. Und das trat aus. Und er versuchte krampfhaft, dieses Maschinenöl wieder so zurückzuwischen. Ja. Ja. Aber das Ende dieses Kunstwerks war einfach, dass der Maschinenarm irgendwann sterben wird. Ja. Also er wird nicht schaffen, das Blut zu sich eben zurückzuwischen. Aber er versucht es krampfhaft, sich am Leben zu halten. Und er kommt überhaupt nicht mit dieser instrumentellen Vernunft klar, dass es plötzlich nicht mehr um Menschen geht. Es findet eine Dehumanisierung statt. Es geht um Gewalt, Prostitution und Drogenhandel, auch eine Form der Prostitution, mit der Milo gar nicht klarkommt. Das sieht man ja dann, als da diese Polen in sein Lokal kommen, die er da wirklich durch Rexo bewirten muss, dass er mit diesen Gepflogenheiten, die da in diesem Geschäft jetzt herrschen, dass da Menschen gezwungen, geschlagen werden, die theoretisch auch seine Tochter sein können, dass er damit gar nicht mehr so umgehen kann. Aber allen anderen ist es eigentlich egal. Also wenn da irgendein Mädel, was in die Prostitution eingeführt werden soll, halt geschlagen wird und künstlich schlank gehalten wird, dort, sage ich mal, wie eine Art Ware verkauft wird, dann geht es, also es geht einfach nur noch ums Geld. Es geht eben nicht mehr um das Geschäft an sich und wie gesagt, zu diese, wie schon gesagt, diese Gepflogenheiten der Ehre, des Selbstverständnisses und so weiter und so fort, sondern alles wird reduziert, alles wird, sage ich mal, dem Kapital irgendwie versklavt und alles untersteht dem Geschäft. Und wenn es halt einen kürzeren Weg gibt, seine Ziele zu erreichen, dann braucht man Milo nicht.
Ja.
Aber Milo braucht die anderen. Ja. Und daran entsteht halt so ein bisschen die Paradoxie, die Milo eher nicht verstehen kann.
Ja. Und das konstruiert der Film wirklich fantastisch. Also wenn wir uns den nur ein Jahr vorher erschienenen Pusher 2 anschauen, da tritt Milo ja nur einmal auf. Aber trotzdem macht das so einen Eindruck direkt. Ne? Er kommt dann in dieses Hotelzimmer rein und gefühlt steht der ganze Raum einmal still. So, ne? Und auch wir als Zuschauer wissen natürlich noch aus dem ersten Teil, alles klar, das ist dieser Typ, ne, der so freundlich ist, aber hinter dieser freundlichen Fassade ist die ganze Zeit dieses noch was anderes, diese Brutalität, diese Gewalt. Ne? Und das hast du hier in diesem Film gar nicht mehr. Auch das erste Treffen mit Luan und Rexo. Er kommt da in dieses Café rein und geht dann in dieses Hinterzimmer und dann wartet er erstmal darauf, dass Luan sich mal bequemt, in diesen Raum noch reinzukommen. Ne? Dann schickt er noch Rexo dann Rexo übersetzt Luan dann, was Milo sagt, weil die nicht die gleiche Sprache sprechen. Die verarschen ihn teilweise dann auch irgendwie, ne? Richtig, machen sich über ihn lustig und so. Das hätte man in diesem ersten und zweiten Teil niemals gedacht, dass das mit Milo passiert. Ne? Und dann eben der Schwiegersohn und so. Und auch, ich finde das auch so bezeichnend, dass Milo die ganze Zeit auch diese Passivität hat und am Warten ist auch so, ne? Auch wenn er schickt niemanden los, um in diesem asiatischen Restaurant dann noch das Essen für die Hochzeit zu holen, sondern er geht da selber hin, erwartet dann, muss ständig nachfragen, wie ist denn das jetzt eigentlich hier mit dem Essen und so. Ja. Dann kommt noch Kurt die Möse aus dem zweiten Teil dazu und der setzt sich auch so ganz normal mit ihm an den Tisch. Da ist gar keine Ehrfurcht mehr in irgendeiner Form, sondern das sind Partner auf gleicher Ebene, so, ne? Milo, es gibt diese Hierarchisierung gar nicht mehr, die wir in den ersten beiden Teilen hatten.
Ich glaube, der Mösenkurt war auch relativ überrascht und meinte, ja, wir können uns wieder die Hand geben, auch so diese alten Konflikte. Ja. Also es besteht gar nicht mehr der Biss, so richtig oder er hat gar nicht mehr so diese Art an Durchsetzungsvermögen, jetzt auch noch so ein Mösenkurt, mit dem er vielleicht im Zwist auseinandergegangen ist, jetzt nochmal irgendwie nachtragend und böse zu sein, wo er vielleicht irgendwie vor 10 Jahren gesagt hätte, na warte mal Mösenkurt, erstmal will ich mein Geld haben, bevor du dich hier hinsetzen darfst. Darf sich Mösenkurt hinsetzen, ihm, ach Mensch Milo, bist ja alt geworden, siehst schlecht aus, bist wo auf Entzug, na komm, ich gebe dir mal ein paar Drogen, komm alter Milo, mach's gut mein Freund. Also das hätte es sicherlich in Teil 1 und Teil 2 natürlich nie gegeben. Und jetzt auf einmal sehen wir da so einen, man kann es glaube ich so drastisch sagen, so einen alternden Junkie-Opa, der Probleme hat, der mit sich selbst und der Welt irgendwie am Ringen ist. Und ja, dazu eben noch an diesen einen Tag ganz viele Probleme zusammenführen, die ihn einfach ja, auch so ein bisschen ohnmächtig machen. Er lässt es halt so passieren. Er versucht noch irgendwie in seiner ganzen Machtlosigkeit irgendwas zu deichseln, dass er noch irgendwie das sein kann, was er sein möchte. Wie gesagt, mit dem Schwiegersohn, dem möchte er, wie gesagt, noch aufbürden. Hier, du willst meine Tochter und so weiter und so fort. Aber dein Heroin, das kaufst du bitte schön bei mir und brauchen wir doch gar nicht und bla. Das Ganze wird dann auf die Spitze getrieben, dass er sogar von seiner Tochter erpresst wird. Also dann in dieser Hinterküche, wir hat hier, wie gesagt, einen Haufen Geschenke gemacht, irgendwie 4 Wochen, was weiß ich, Bolivien und so weiter, 5-Sterne-Hotel. Und hat da wirklich ganz viel Geld und Mühe und auch versucht, diese perfekte Vaterrolle reinzustecken, hat noch eine Rede gehalten, hat versucht, alles irgendwie zu bezahlen, anzuleiern, zu organisieren. Hat, wie gesagt, das Essen zubereitet. Und dann kommt noch mal die Tochter zu ihm in die Hinterküche und sagt, Moment, du machst hier mit meinem Freund Geschäfte, ich will mit verdienen. Wir handeln jetzt mal irgendwie einen besseren Preis aus. Mein Freund hat das nicht so richtig gut gemacht. Wir machen das jetzt mal besser und wir sind jetzt nicht nur Vater und Tochter, sondern wir sind jetzt auch Geschäftspartner. Und ich bin in dem Sinne der Souverän, als dass ich dich ja, lieber Vater, als Geschäftspartner gar nicht brauche, weil ich ja ganz viele andere Typen noch kenne, bei denen ich das ja vielleicht zu gleichen oder sogar noch besseren Konditionen bekommen würde.
Diese Welt gleitet ihm generell so aus den Händen, ne, die er vorher kontrolliert hat. Es ist jetzt im Prinzip so, dass er sich an seiner Umwelt orientieren muss und nicht mehr, dass seine Umwelt sich an ihm orientiert. Mhm. Und das hast du in jeder Szene drin. Mhm. Also das fängt mit der Tochter an. Das hast du auch in einem Restaurant am Anfang, wenn es darum geht, dass die Tochter noch alles Mögliche haben möchte, Luftballons und so. Ne? Und dann ist es ja auch so dieses, der Restaurantbesitzer sagt dann, ja, ich brauche dann aber noch mehr Geld für die Luftballons und so. Und früher wäre das so ein Ding gewesen, der kann doch jetzt nicht noch Geld für Milo fordern. Und Milo sagt dann einfach, ja, kein Ding, ich bezahle das, ne, ganz entspannt und so. Hauptsache, wir haben hier keine Probleme.
Ja.
Das hast du auch mit der Fahrt, mit dem Transporter, wenn es darum geht, dass alle irgendwie von Milos Essen Durchfall haben und es denen allen schlecht geht. Und dann holt er sich diesen einen Typen, der sich dann in die Hose kackt, dann noch mit ins Auto. Der geht dann weg, ne? Und dann muss Milo ihn noch hinterherrufen, dass er doch bitte noch das Tor aufmachen soll und so. Das macht er nicht von selber, weißt du? Das ist was Milo ihm sagen muss. Und dann gibt's diese ganz starke Parallelisierung, die man dann auch hat, von Milo und Franke aus dem ersten Teil. Das hat man an 2 Stellen sehr, sehr gut herausgearbeitet, finde ich. Nämlich, dass es gibt ja dann diese Probleme mit Luan und dass er ihm erstmal einen Pfand anbieten möchte, um das Geld zu beschaffen. Mhm. Was bietet er ihm an? Seine Uhr.
Ja.
Das ist genau das Gleiche, was Franke im ersten Teil auch gemacht hat. Und es ist ja dann auch so, dass wir auch diese Problematik haben, dass sich die Drogen, die angeboten werden, gar nicht als Drogen herausstellen. Das ist auch was Franke im ersten Teil hat. Mhm. Hier im dritten Teil ist es ja so, dass es sich als Süßigkeiten herausstellen, das Ecstasy. Im ersten Teil bietet Franke auch Radovan falsche Drogen an. Allerdings absichtlich, das muss man dazu sagen. Es ist ja so, dass es, glaube ich, geht es um Kokain oder so. Auf jeden Fall bietet er ihm, glaube ich, Mehl oder sowas dann an und versucht sich dann so Zeit zu erkaufen. Ne? Und das ist diese Szene im Auto, dann, die wir kurz vor Ende haben.
Können wir die kurz nochmal aufgreifen, die Szene? Ja, ich glaube, also er hat 2 Päckchen gehabt. In dem einen Päckchen war Milchpulver.
Franke,
genau. Mhm. Da war bewusst Milchpulver drin.
Ja.
Und dann im zweiten Päckchen hat er gesagt, hier, zum Verarschen und so weiter, falls ich irgendwie beklaut werde, gebe ich lieber das Päckchen hin. Mhm. Ich habe hier noch das richtige Päckchen, Radovan, hier, guck dir mal das an. Und das war dann auf einmal Traubenzug. Und er konnte es gar nicht glauben. Das war diese Frau, die in Amsterdam war und dann eben noch, wie gesagt, die Drogen beschaffen sollte. Und das war dann ja auch wiederum, also Süßigkeiten war dann auch Traubenzucker. Mhm. Und hat ja dann auch Franke noch mal, also tiefer in wortwörtlich in die Scheiße geritten, als ohnehin schon. Aber da wurde er auch verarscht. Also er hatte es so, erst hatte man gedacht, Mensch, was hier, das ist jetzt kein Kokain, das ist Milchpulver. Hm. Na warte mal, hier, zweite Chance, das ist jetzt das Richtige, guck doch mal nach. Und das war es auch nicht. Genau. Also die Parallelität würde ich auf jeden Fall sehen, ja.
Genau. Und um diese Passivität auch noch zu inszenieren, im dritten Teil gibt es auch eine schöne Parallelisierung mit der Frau, die zwangsprostituiert wird. Dass Milo nämlich immer von dieser Bar hin zu Rexo laufen muss und zu den Polen, ne? Also, dass er im Prinzip dahin läuft, den Essen bringt und so, ne? Und dieser Weg, der wird auch so schön lange ausinszeniert, ne? Also, wir sehen dann immer, wie er hingeht, wie er wieder zurückgeht und das mehrmals hintereinander. Mhm. Genau das Gleiche, was diese Zwangsprostituierte dann auch für die potenzielle Abnehmerin machen muss, ne? Also, die geht den gleichen Weg hin und her, um eben ihre Sexualität irgendwie dann zur Schau zu stellen, dass sie eine geeignetes Objekt wäre für die Händlerin. Genau.
Ja. Die ja die Frau des Schmieds ist aus Teil 2.
Ach, ist das so?
Ja.
Ach, geil, das ist
genau, die hatte ja in Teil 2 das Bordell. Ja. Der Schmied ist jetzt tot. Tony sollte eigentlich die Frau umbringen. War aber die gleiche Schauspielerin. Und die akquiriert jetzt auf einmal bei Rexo oder bei Rexos Kompagnons eine Prostituierte.
Ach, das ist ja lustig.
Das ist eine sehr kleine Welt, aber ich denke mal schon, dass es genau das sein soll. Also genau die gleiche Schauspielerin mit genau dem gleichen Auftreten. Hm. Eine ganz lustige Referenz zwischen Teil 1 und Teil 2. Mohammed gibt's auch, Milo gibt's auch. Also es treffen sich, und Mösenkurt gibt's ja dann auch nochmal irgendwie in einem kurzen Auftritt. Es trifft sich alles irgendwie wieder und dreht sich so ein bisschen im Kreis.
Aber wo Milo eben im zweiten Teil und im ersten Teil noch dieser große Patron war, der im Hintergrund ist, den man gar nicht sehen muss, damit wir wissen, sodass wir wissen, dass er im Prinzip, dass alle Fäden bei ihm zusammenlaufen, haben wir das im dritten Teil überhaupt nicht mehr. Auch diese komplette Ausinszenierung dieses Raumes, dieser Basis, die dann von einem privaten Raum, in dem er im Prinzip die Macht hat oder wo die Leute dann einen ausgehen, zu diesem vollkommen öffentlichen Raum wird dann, der von Rexo und Luan übernommen wird, mehr oder weniger. Also Luan, man könnte sagen, Luan ist vielleicht eher, obwohl er so nur dieser kleine Gangster ist, ist dann eher diese Figur, die im Hintergrund mächtig ist, ne? Und dieser Souverän ist. Und seine Handlanger können dann auf einmal in dieser Basis ein- und ausgehen, ne? Also es ist ja dann kommt dann auf einmal diese Frau oder Ex-Frau, muss man ja sagen, vom Schmied rein. Ne? Ja. Er ist ja gestorben im zweiten Teil. Spoiler, falls ihr das passiert mir immer mal wieder, dass ich irgendwelche Spoiler einfach raushaue. Ihr wisst ja, dass ihr diese Folgen euch nicht anhören solltet, wenn ihr Wert darauf legt, nichts zu wissen über einen Film. Die Leute können dann einfach ein- und ausgehen und diese Souveränität auch über private Räume, die gibt es dann auch bei ihm gar nicht mehr. Ne?
Also er wird so ein bisschen entmündigt und muss unter anderem noch einen Aderlass über sich ergehen lassen. Einmal einen Aderlass in Form von Geld, also ihm wird aus allen Taschen irgendwie Geld gezogen, gerade die Tochter beansprucht da sehr viel. Und dann natürlich auch Macht. Er muss seine Macht, er muss seinen Einflussbereich Stück für Stück aufgeben, wird dann, wie gesagt, zum Bittsteller untersteht auf einmal der Gunst anderer und muss um wirklich die Gunst anderer betteln und muss sich, muss seinen Hintern hinhalten und jetzt auf einmal die Dinge ausführen, die andere früher für ihn in aller Ergebenheit ausgeführt haben. Und wenn es jetzt eben, wenn er jetzt eben sein auch in die Jahre gekommenes Lokal hergeben muss, um irgendwelche Prostitutionsgeschäftchen durchzuziehen, dann muss er das hier leider machen, macht das gern, natürlich nicht. Mir fällt immer so dieser Faxgerät-Vergleich ein, das hat ja auch ausgedient, immer super funktioniert und so weiter, aber jetzt kommt irgendwann halt Internet und E-Mail und da braucht man keine Faxgeräte mehr. Und Milo ist jetzt eben das Faxgerät, was so langsam keiner mehr braucht, auch wenn es funktioniert und auch wenn es irgendwie schick aussieht. Es steht halt jetzt nur noch in der Ecke, staubt ein, man kann es mal benutzen, braucht es aber nicht mehr so richtig, man lässt es einfach stehen, ist auch zu schade zum Wegwerfen, aber so richtig braucht man es nicht mehr. So, und das ist jetzt irgendwie Milo, so ein Mafia-Boss-Dinosaurier, der jetzt einfach ausgedient hat, zu einer ausgestorbenen Spezies gehört. Und jetzt mit den Gepflogenheiten, mit den Sakramenten des neuen Drogengeschäfts klarkommen muss, kommt er damit klar, an diesem Abend natürlich nicht, dadurch, dass da ganz viele Probleme, unter anderem, wie gesagt, Geburtstag und eigene Drogensucht noch mitspielen. Muss er es einfach irgendwie fast schon ohnmächtig über sich ergehen lassen, obwohl er sich mit allem, was er hat, dagegen sträubt. Mhm. Er wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Ja.
Ja, die Macht kehrt dann aber wieder, zumindest in einem kleinen Rahmen, und zwar mit dem Wiederkehren von Radovan auch. Und da hat man auch nochmal so einen schönen Bezug, dass Milo vielleicht hier als jemand gesehen wird, der nicht verstanden hat, dass diese Macht eben schwindet. Radovan hat es anscheinend verstanden, hat dieses schöne Lokal aufgemacht, kommt dann auch direkt mit einer Brille dann auf und mit so einer Schürze, glaube ich, noch so aus der Küche raus und wirkt wirklich wie so ein netter Restaurantbesitzer, der er wahrscheinlich auch ist. Er ist ja, eine grundsympathische Figur, finde ich auch.
Ne? Absolut. Ist Vater, Tochter geht bald aufs Gymnasium, hat jetzt sein eigenes, auch so ein interkulturelles Retro-Lokal mit so einem ganz eigenen Stil, den eben diese interkulturellen Lokale so haben. Mhm. Ja, da gibt es dann halt noch alle so ein bisschen die Jahre gekommen, so komische Graffitis von irgendwelchen generischen Urlaubsorten. Dann gibt es da Papier, Servietten, irgendwelche komischen Wachstuchtischdecken, auf denen eine Glasplatte liegt und so weiter. Also alles ist so ein bisschen in den 80ern hängen geblieben. Man versucht das mit aller Liebe und aller Fürsorge irgendwie gut zu machen. Aber man sieht, es fehlt halt einfach das Kapital. Es fehlt halt einfach das Geld den Leuten. Die hat jetzt wahrscheinlich irgendwie die Kurve bekommen, wird da irgendwie sein Schaschlik und gut verkaufen. Aber ja, man sieht, dass Radovan jetzt nicht irgendwie in die nächste Kaste aufgestiegen ist. Es ist alles vernünftiger, aber es ist trotzdem noch irgendwie aus einer Sippe.
Genau, ja. Und dann gibt es den Freundschaftsdienst und die beiden werden wieder zu Milo und Radovan aus dem ersten Teil so ein bisschen. Ne? Mhm. Also man merkt dann auch, wie das Selbstbewusstsein bei Milo zumindest so ein bisschen zu steigen scheint. Ich finde auch im Umgang mit Mohammed kommt dann wieder so dieser alte Milo so ein bisschen heraus, zumindest in Teilen, ne? Wir haben auf einmal wieder dieses Duo aus dem ersten Teil, was man fürchten muss, ne? Was ja wirklich schlimm ist. Also es gibt ja dann diese Szene, in der Mohammed dann eben, der wurde ja entführt dann von einem befreundeten Polizisten anscheinend, ne? Und bekommt ja dann auch die ganze Zeit diese Folie dann übers Gesicht gezogen, ne? Wo ihm im Prinzip die Atemwege abgeschnitten werden sollen, sodass er verrät, warum er nicht angerufen hat, was mit den Drogen passiert ist und so, ne? Und das ist auch, wird auch in seiner Dauer, finde ich, sehr, sehr stark inszeniert. Ne? Also dadurch, dass eben diese Folie dann über das Gesicht gezogen wird, währenddessen folgen wir Milo in einen anderen Raum und verbringen da so ein paar Sekunden oder eine Minute oder sowas mit ihm. Dann kommt er wieder zurück und die Folie ist halt immer noch drauf. Ne? Also das hat so dieses Perfide und auch wenn wir es sozusagen nicht explizit gezeigt bekommen, wissen wir, was da passiert, dass die Folie die ganze Zeit drauf war. Und das ist dann schon für einen Zuschauer ganz schön hart, dann auch das anzugucken teilweise, ne? Oder mitzufühlen.
Ja, ist jetzt schwierig zu sagen, ob das jetzt wirklich so eine Renaissance alter Tage sein soll oder ob es wirklich so Milos Exit-Strategie ist. Wenn ich hier nicht weiterkomme, dann bringe ich halt alle um. Man muss auch dazu sagen, er wird dann ja nach dem Besuch Mösenkurz wieder rückfällig. Ja, also er hat da dieses Heroinpulver, was er da raucht und irgendwie schnupft oder so. Und ab diesem Moment kann man extra diegetische Klänge wahrnehmen. So eine sehr verzerrte, sehr auffällige so Gitarrenklänge. Klingt also sehr verschrobene, sehr irritierende und super laute Klänge, die dann so ein bisschen an Gaspar Noé erinnern und die dann wirklich relativ unvermittelt und unzuverlässig quasi ja die Innenwelt Milos auditiv begleiten. Man kann nicht ganz die Situation ausmachen. Ich glaube, es gibt zwei Stellen, da kommen diese Klänge zum Tragen. Einmal, wenn er sich dazu entschließt oder wenn der Suchtdruck so hoch ist mit diesem Heroinpäckchen unter der Hand, dass er sich dazu entschließt, okay, er fängt jetzt wieder an zu konsumieren. Und dann, glaube ich, nochmal in seiner Küche, in seinem eigenen Lokal, wenn die da mit der prostituierten Polin irgendwie verhandeln, da ins Geschäft kommen, da sieht man auch schnell, schwillt ihm irgendwie die Krawatte, irgendwie arbeitet sie in ihm, irgendwie kocht sie in ihm. Vielleicht ist das nochmal so diese letzte Erektion, dieses letzte Aufbäumen alter Tage. Und dann entschließt er sich ja, nachdem er dem Rexo und dem Pole eins auf die Mütze gehauen hat, nochmal Radovan zu akquirieren, um nochmal irgendwie reinen Tisch zu machen und die beiden auf eine sehr, sehr brutale Art und Weise verschwinden zu lassen.
Ja, was ja auch sehr lange ausinszeniert wird, ne? Und sehr detailliert gezeigt wird,
ja.
Wie dann die Leichenteile oder die Innereien dann aus dem, also es wird anhand von einem Körper gezeigt, ne? Der andere, da können wir uns dann vorstellen, dass das mit dem ähnlich passiert ist. Ich weiß gar nicht, wer da zuerst draufgehen.
Der Pole.
Was?
Der Pole.
Ach ja, okay, alles klar.
Genau.
Ja. Da wird dann der Bauch aufgeschnitten und
richtig.
Die Innereien dann raus. Und dann
also wird richtig zelebriert. Es ist, also es ist für Milo eigentlich ein friedlicher und, also was heißt friedlich, aber so ein ruhiger, fast schon heiliger Moment. Ja. Also er steht da so an diesem Müllhäcksler da an der Spüle und kann das da so in aller Ruhe, schafft er sich da seine Peiniger vom Leib und geht halt so seiner Arbeit nach, so ja, also nochmal so die letzte Schicht und dann, keine Ahnung, zerstückeln wir die schnell, lassen die vom Erdboden verschlucken und dann ist wieder alles irgendwie heile Welt. Mhm. Ist nochmal eine sehr, sehr drastische Darstellung. Wie gesagt, es wird wirklich ganz explizit gezeigt. Und da muss dann, um diesen Prozess gut ausführen zu können, auch mal dieser Mona Lisa-Vorhang weichen. Also auch so wirklich diese Allegorie der italienischen Renaissance, dieses Aufleben, nochmal so dieses Prunkvolle, nochmal dieses Stolze der italienischen Kunst, muss dann nochmal weichen, um jetzt nochmal Milos Kunst, Milos Werk sozusagen zu vollenden, bevor er in Rente gehen darf.
Ja, genau.
Was heißt schön? Es ist natürlich nicht schön. Ich habe es auch zu oft gesehen. Die brutalen Schauwerte haben sich da relativ abgenutzt. Beim ersten Mal, ich kann mir schon vorstellen, dass die Szenen einem so ein bisschen ein flaues Magengefühl geben, wenn man mit diesen Schauwerten nicht so firm ist oder nicht so umgehen kann. Wenn dann auf einmal ein Mensch kopfüber an irgendeiner Stange hängt und dort ausgeweidet wird, dann ist das, glaube ich, schon relativ... Es ist super brutal, auch wie gesagt, in seiner visuellen Darstellung. Aber es hat irgendwie sowas.
Ja.
Sowas Hygienisches, sowas Säuberndes.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Es hat so einen Spannungsmoment. Auf der einen Seite ist das sehr brutal und natürlich furchtbar, dass da eine Leiche auf diese Art und Weise verschwindet. Und das kann ein Zuschauer vielleicht irgendwie anfassen. Aber für mich ist das jedes Mal irgendwie eine Befreiung,
muss
ich ganz ehrlich sagen. Weil man weiß, okay, die beiden kümmern sich jetzt nur, dass diese Leichen wegkommen und dann ist die Welt in Ordnung. So, ne? Also die Welt wird, dann ist wir verfolgen ja auch Milo über den ganzen Film und sehen dann auch die Hochzeit und so und was das eigentlich für ein sympathischer Mensch ist dann im Endeffekt, ne? Und fühlen ja dann mit ihm auch mit können ja diese Passivität, diese Erniedrigung auch nachfühlen, die er durch Rexo vor allem bekommt. Und dann ist das so ein richtig schöner Moment von, ja, jetzt wird alles in Ordnung gebracht. Ne?
Richtig. Das ist so ein altes Western-Motiv, so dieses Regeneration through Violence.
Ah ja.
Und dadurch regeneriert sich eben der Mythos wiederum selbst, indem er das, was sie ihm wirklich ans Fell möchte, indem er es einfach auslischt, einfach zersetzt.
Ja. Und am nächsten Tag geht die Welt wieder von vorne los und da ist wieder an so einem Nullpunkt, kann man sagen. Ne? Und dann geht es einfach weiter dann vielleicht.
Ja.
Oder ob es weitergeht, wissen wir ja nicht. Es gibt ja dieses sehr einsame Bild am Ende von ihm in diesem Pool oder vor diesem Pool.
Auch eine fast schon groteske Szene. Also wir haben jetzt Milo innerhalb eines Tages in einer Nacht begleiten können, wirklich mit einer sehr nahen Kamera. Wir waren immer an Milo gekettet, haben wirklich durch die visuelle Darstellung, durch die Montage, durch den Bild, durch diesen engen, unmittelbaren Bildkader Milo eigentlich in jeder emotionalen Lebenslage in diesen 24 Stunden begleiten können. Und sind durch alle Auf und Abs mit ihm mitgegangen, konnten seine ganzen Motive so gut es geht nachvollziehen. Und jetzt kommt er auf einmal in seine echte Wohnung, an seinen Wohnort. Und absoluter Kontrast ist wie so ein Puppenstübchen. Mhm. Es ist alles so hygienisch, so hell, so weiß, auch so klein und niedlich, so gutbürgerlich. Sitzt er da in dieser putzigen Küche, lässt sich da von seiner Tochter noch irgendwie einen Kaffee heiß machen und sitzt dann erstmal da und kann dann erstmal irgendwie darüber sinnieren, was ja eigentlich passiert ist. Und auch mal wieder so ein bisschen atmen, hat mal so einen kurzen Nullpunkt und kann sich mal so ein bisschen konsolidieren. Und das bietet auch Raum für den Zuschauer, erstmal nochmal kurz darüber nachzudenken, was ist jetzt eigentlich mit dem Mann passiert? Was ist jetzt hier eigentlich gerade in den letzten Stunden alles abgegangen? Und jetzt sitzt er da in seiner aufgeräumten, total blitzsauberen Küche und trinkt erstmal in aller Ruhe, als ob nichts gewesen wäre, am Morgen seinen Kaffee.
Ja.
Wirkt fast schon traumartig. Also wirkt eigentlich surreal, wenn man das betrachtet, was der Film eigentlich vorher gezeigt hat.
Aber ist das nicht ein total langweiliger Ort? Ein total langweiliger, austauschbarer Ort? Wären wir nicht auch als Zuschauer nicht viel, viel lieber wieder in dieser Basis zum Beispiel, wo dann so die Jungs dann rumkommen und so, ne? Mhm. Und man hat dann und wird im Hintergrund irgendwie das Fleisch gemacht und so, also Tierfleisch, nicht das menschliche Fleisch, was da entfernt wird. Ich habe gerade überlegt, ob man in diesem Moment nicht irgendwie mit seiner eigenen Gutbürgerlichkeit und irgendwo konfrontiert wird und sich dann denkt, ja, eigentlich wäre ich doch lieber wieder in dieser Untergrundwelt. Eigentlich will ich das doch gar nicht, was ja für die meisten von uns wahrscheinlich eher eine Lebensrealität darstellt, als das, was Milo über den Großteil des Films dann im Endeffekt sieht. Ist das nicht im Endeffekt dann irgendwie eine Konfrontation damit, dass in uns eigentlich auch mehr dieses Verlangen nach Abenteuer und eben nicht diesem Leben dann irgendwie, was Milo jetzt auch zu haben scheint, dann irgendwie, also dass wir das nicht gerne hätten.
Ja.
Ne? Oder ungerne hätten vielleicht.
Es ist ein interessanter Gedanke. Ich habe es in dem Moment Milo eher gegönnt, dass er jetzt auch mal Ruhe hat.
Ja.
Dass er nach der ganzen, naja, nach dem ganzen Mist, den er jetzt durchgemacht hat, auch mal einen Moment hat. Auch mal wirklich, wie gesagt, sein Safe Space hat, wo er jetzt einfach mal sitzen kann, eine durchziehen kann und einfach mal einen Kaffee trinkt und mal wieder zur Besinnung kommt und vielleicht seine Drogensucht in den Griff bekommt, die sag ich mal, Wogen im Geschäft irgendwie glätten kann. Gut, er hat jetzt irgendwie zwei umgebracht und wird wahrscheinlich eher noch mehr Probleme haben und die Drogensucht erst recht nicht irgendwie bekämpfen können und die ganzen Geldsorgen, die dann vielleicht mit einhergehen, auch nicht übersteigen. Aber ist in dem Moment auch völlig egal. Er sitzt da auf seiner Eckbank, ganz spießbürgerlich, trinkt seinen Kaffee, geht dann noch eine Runde durch den Garten. Und dann, finde ich, wird es wieder recht ambivalent, wenn er durch diesen Garten geht, um isoliert von diesen riesigen, großen Koniferen und dann in diesen ja, vermoderten, kaputten Pool hineinblickt. Mit so einem leeren, aber durchaus irgendwie realisierenden Blick, in welcher Patsche er da vielleicht steckt oder was er da jetzt gerade eigentlich wirklich getan hat. Das hat er vielleicht gar nicht so in diesem Rausch, den er da nochmal so durchschritt, gar nicht so mitbekommen. Und ja, wir sehen, wie ein ausgedienter Pool in einen ausgedienten oder wie ein ausgedienter Drogenbaron in irgendwie so einen ausgedienten, kaputten Pool blickt. Ist irgendwie nochmal eine schöne Parallelität. Und dann hört der Film plötzlich auf. Ja. Dann ist der Film vorbei. Wir wissen nicht, wie geht's mit Milo weiter und so weiter. Können jetzt nur spekulieren.
Ja, nochmal ganz kurz zu dem Ausspannungsmoment mit dem Kaffee. Mhm. Weil es gibt so einen Entspannungsmoment schon vorher im Film einmal. Und zwar an einer Stelle, wenn er diese Zigarette raucht, wo er, ich weiß gar nicht mehr, was da drin war, irgendwas. Ne? Und da sind wir in der Basis. Die Kamera ist erstmal in diesem großen Raum und fährt dann so langsam rum. Und dann sehen wir, wie Milo dann da hinten ist sozusagen. Ja. Auch das kann man als eine subjektive übrigens betrachten, weil in diesem Ausspannungsmoment ist Milo sozusagen mal nicht bei sich, sondern so ein bisschen weg. So, ne?
Ja.
Und verschwendet keine Gedanken an irgendwas anderes. Und ich habe mich gefragt, welchen Moment oder welchen Milo finde ich besser? Finde ich den Milo, der diese Zigarette raucht, der besser oder der dann in seiner Küche sitzt und den Kaffee trinkt?
Ja.
Und ich muss sagen, ich bin bei Ersterem irgendwie, weil es gibt diese zwei total spießbürgerlichen Orte in diesem Film. Das ist zum einen eben die Wohnung am Ende und das ist dieser Raum mit der Selbsthilfegruppe. Und das sind so diese Stichnadeln für mich persönlich, muss ich sagen, die, wo ich auch am wenigsten oder am ungernsten bin, wenn ich durch diesen Film so gehe.
Ja.
Und vielleicht ist das auch der Grund, warum Milo immer noch in dieser Drogenwelt unterwegs ist. Das ist auf der einen Seite, dass es außer dieser Untergrundwelt nur eben diese Wohnung gibt und dann diesen Pool und diesen Garten, der total langweilig ist irgendwie. Ne? Also vielleicht ist dieser Absprung, der Radovan gelungen ist, auch so ein bisschen auf den eigenen Kick dann im Sinne oder auf die eigene Relevanz, auf das eigene Aufbauen von der Relevanz irgendwie zurückzuführen, die er abgesehen davon ja überhaupt nicht mehr hat, mhm. die ja trotzdem irgendwie schwindet. Also dass dieser Einfluss in der Drogenwelt sowieso schwindet, das will er nicht wahrhaben, ja. aber es gibt davon abgesehen auch gar nichts in seinem Leben. Ne? Ja, es gibt die Tochter, so, mhm. ne? aber das ist ja auch was er dann irgendwie, was man kennt halt irgendwie.
Ja.
Ne?
So. Es gibt jetzt genau dieses profillose, generische, bürgerliche Leben, Arbeit, Haus, Hund, Frau, Kind ja. und so weiter und so fort. Ja. Also dieses schablonartige, aber dann irgendwie auch eben gutbürgerliche und konformistische Leben, das Radowa nach den ganzen Jahren eben in Unsicherheit, in Gewalt, im Drogenmilieu und so weiter, vielleicht sich auch so ein bisschen danach gesehnt hat. Also ich glaube, vom einen ins andere Extrem kann dann durchaus irgendwie erbaulich sein. Aber das schafft Milo eben nicht mehr. Ja, ist halt dieser Boss und will sich eben selbst erhalten und fühlt sich da auch vielleicht so ein bisschen zu Hause. So wie man vielleicht auch, keine Ahnung, man findet jetzt sicherlich auch andere Beispiele, wo man zu anderen Menschen auch mal sagen muss, hier, du hast das die letzten 40 Jahre gut gemacht, aber jetzt sind auch mal die anderen dran. Jetzt geh doch mal bitte in Rente, hör doch mal jetzt mal, oder geh doch mal jetzt vom Fußballplatz. Manch einem Cristiano Ronaldo wird man sicherlich sagen müssen, hier, jetzt ist mal gut. So, du bist ein großer Name und so weiter und du bist ein Vorbild und eine Ikone unserer Neuzeit. Aber vielleicht solltest du jetzt nicht mehr dich ganz in die erste Reihe stellen. Mach dir noch einen schönen Abschied in Lissabon.
Dass du das in zwei, drei Wochen revidieren musst, dann, wenn er irgendwie Portugal zum WM-Titel schießt oder
so. Ach so.
Ja, mal gucken. Na, aber darüber reden wir.
Ja, ist ein guter Punkt. Ich hoffe natürlich, ich muss mich revidieren als so kleiner Portugal-Fan. Bin ich dann natürlich schon für die Seleção. Aber führt jetzt zu weit. Ja, also ich finde dein eher voyeuristischen Ansatz, die Spannungsmomente des Films eher zu würdigen als, sage ich mal, den Ausblick oder die Hoffnung dahin, wieder ein bürgerliches Leben zu führen, ganz spannend. Ist ohnehin ein sehr voyeuristischer Film. Ist natürlich irgendwie eine Milieustudie. Man wird da eins zu eins quasi als zweiter Beobachter neben Milo mit in eine Welt geschickt, kann dort lernen, kann dort sehen, kann dort denken, kann dort wirklich quasi fast mit anpacken. So dicht ist man dabei. Mhm. Und hat dort 105 Minuten, die ja, vielleicht so dieses etablierte Weltverständnis, so diese bürgerliche Artigkeitsskala so ein bisschen reorganisieren. Ich hatte ja schon zu Anfang gesagt, bei dänischen Delikatessen, wir neigen immer dazu, viele Dinge von ihrer Missbräuchlichkeit her zu definieren. Drogen sind schlecht, Waffen sind schlecht, Gewalt ist schlecht, Prostitution ist schlecht. Und Filme, die das zeigen können, die muss man, also da muss man diese Motive oder diese Elemente und Symbole in dem Moment natürlich auch schlecht finden. Und das hindert einem natürlich daran, über Themen, Konzepte, über Explizites nicht nachzudenken. Also solange das explizit bleibt, kann man halt schwer gewisse Themen wie eine Art dialektischen Sinne thematisieren, beziehungsweise mit einem kritischen Bewusstsein herausfordern, darüber vielleicht nochmal nachzudenken, das zu reorganisieren, zu differenzieren. Da finde ich gerade die Pusher-Trilogie relativ sinnvoll, sich mal anzugucken, um über Themen einfach auch sprechen zu können. Man kann über viele Themen sprechen, man kann über das Altwerden sprechen, man kann über gewisse Formen von Männlichkeit sprechen. Man findet, denke ich mal, relativ viele Punkte, die man mithilfe so eines relativ unkonventionellen Films nochmal implizit thematisieren kann.
Ja. Ich würde noch mal ganz kurz was dazu sagen, wie der Film vielleicht irgendwie auch im Kontext von Refens Werk dann im Endeffekt zu betrachten ist, weil das ist ja schon was ganz anderes als das, was man später sieht. Und ich finde gerade den Vergleich zu The Neon Demon da extrem spannend. Denn wir hatten ja jetzt im Verlauf dieser Besprechung auch schon gesagt, du hast es eben ja auch schon noch mal gesagt, ne, dass es im Prinzip um eine Milieustudie geht, dass es hier verschiedene Sachen gibt, Oder sagen wir mal, um die Studie einer konstruierten Welt dann im Endeffekt, wo es um viel um Männlichkeit geht, ne, wo es um Machtstrukturen geht, nur das eben auf einer Ebene, mit der die wenigsten Menschen von uns Erfahrungen machen. Und es gibt dann immer diese Einwürfe, wie eben dann dieses gutbürgerliche, nennen wir es jetzt einfach mal Haus, was man am Ende hat, diese Wohnung von Milo, mit der wir auch dann natürlich ganz viel verbinden, weil wir das entweder aus unserem eigenen Lebensumfeld so kennen oder das im Endeffekt auch popkulturell oder kulturell dann eben gewisse Assoziationen mit sich bringt und das in ganz vielen anderen Werken auch schon bearbeitet wurde. Gerade David Lynch finde ich immer ganz spannend, wenn es so um diese Analyse von gutbürgerlichen Haushalten geht. Mhm. In Blue Velvet zum Beispiel finde ich das sehr, sehr stark. Wo es eben auch um so konstruierte Welten geht. Und es gibt in unserer Welt sozusagen diese Konstruktionen, die eher ablehnenswert sind, gesamtgesellschaftlich oder abgelehnt werden, sagen wir es mal so, nicht sind, sondern abgelehnt werden. Und welche, in denen es mehr oder weniger akzeptiert ist und wo man erst hinter die Fassade gucken muss sozusagen, bis man dann das Grauen sozusagen sieht. Und das finde ich in The Neon Demon zum Beispiel ganz spannend, wo man ja diese mit Zuckerguss überzogene, oder nicht Zuckerguss, aber so diese ganz klaren, cleanen Bilder hat von diesem Modelgeschäft im Endeffekt, ne, wo es auch um das Verkaufen des eigenen Körpers geht, wo es ja auch einen spannenden Bezug zum Beispiel zwischen dieser Zwangsprostituierten und Jesse gibt, die ja im Endeffekt das beide machen müssen, nur in der einen Welt ist es sozusagen, wird es abgelehnt, natürlich, weil das Verkaufen des eigenen Körpers in der sexuellen Hinsicht dann nochmal was anderes ist, vielleicht als sozusagen als Model zu fungieren im Endeffekt, ne? Aber im Endeffekt ist Jesse ja dann auch in diesen Abhängigkeitsbeziehungen, dass sie nicht mehr aus dieser Welt rauskommt dann in The Neon Demon. Und ich finde es ganz spannend, dass wir im Prinzip diese zwei Konzeptionen von Konstruktion haben, nämlich auf der einen Seite das Akzeptierte und dann eben das Nicht-Akzeptierte, wo sich auch im Endeffekt, wo auch die eigene Körperlichkeit und das eigene Verhalten im Endeffekt im Leben darüber entscheidet, in welchen dieser Welten man dann im Endeffekt landet, ne? Also so dieser große, männliche, schwere, starke Körper und so, ne, der dann vielleicht auch noch in Kombination mit schlechten ökonomischen Verhältnissen dazu führt, dass man eben in dieser Sektion erlandet und dann eben vielleicht das gutbürgerliche Elternhaus, eine gewisse Größe, Schlankheit und sowas, die dann dafür sorgt, dass man im Endeffekt in einer anderen Welt landet, die aber parallel existieren irgendwie, ne? Wo das eine Bild total clean ist, total konstruiert, total hergestellt, wenn man so will, oder wo dieses Hergestelltsein noch irgendwie ganz stark herauskommt und auf der anderen Seite eben dieser fast schon dieses dokumentarstilhafte Begleiten dieser Untergrundwelt und so. Und ich finde es ganz spannend, dass gerade Refn jemand ist, der beide Welten ausinszeniert, die Parallelen haben, nebeneinander existieren dann anscheinend auch in seiner Welt, sonst würde er ja diese beiden Filme nicht machen oder Konzepte nicht vorstellen. Die aber gleichzeitig so unterschiedlich sind dann im Endeffekt, ne? Also so, ich finde diese Beziehung zwischen diesen beiden Welten einfach irgendwie ganz spannend, weißt du?
Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also, ich überlege gerade, wann dieser Punkt eingesetzt hat. Neon Demon ist ja vielleicht auch wie Valhalla Rising oder vielleicht auch schon Bronson. Also hier fehlt ja, oder hier ist eben dieser Grad der Authentizität, dieses Unmittelbare eben nicht vorhanden. Hier geht es ja eher um Stilistik. Hier wird ja abstrahiert. Hier geht es ja sage ich mal, Denkschulen, die viel artifizieller sind, die in einem ganz anderen Kontext stattfinden, als jetzt auf den Straßen Kopenhagens. Mhm. Endet diese Phase Refns mit Pusher 3?
Ich würde sagen, Bronson geht auch noch in diese Richtung, in Teilen zumindest. Ja. Also der ist natürlich dann schon deutlich künstlicher, also allein durch diese parallele Handlung oder diese Rahmenhandlung, die durch Tom Hardy auf dieser Bühne stattfindet dann im Endeffekt die ganze Zeit. Mhm. Aber mein Punkt ist im Endeffekt, dass im Prinzip alles künstlich ist in Refns Welt, nur hat diese Künstlichkeit jeweils immer nur eine andere Ästhetik. Weißt du? Also gerade diese Rollen, die man auch im Pusher hat, mit diesem Gangsterboss und mit diesen Leuten, die sich dann mit ihren Kettchen da und mit dem mit diesen Uhren die eigentlich ökonomisch im Endeffekt ganz unten sind, aber trotzdem so dieses etwas produzieren wollen, irgendwie ein Bild jemandem mitgeben wollen und sich irgendwie trotzdem noch abgrenzen wollen von den anderen, obwohl wir als welche, die drauf schauen, diese Unterschiede nur sehr marginal feststellen im Endeffekt. Ne? Und auf der anderen Seite eben dieses Herausstellen einer eigenen Identität in dieser Modelwelt, in der Neon Demon, wo aber auch diese Gleichheit eigentlich die ganze Zeit schon passiert, ne? Wo im Prinzip vielleicht auch die eigene Körperlichkeit dann irgendwie noch so einen Unterschied eventuell noch machen kann. Also in den Nierendemon ist es ja ganz klar herausgearbeitet, dass sie als so diese Unschuldige mit dieser ganz weißen Haut, Elle Fanning, sich dann nochmal abgrenzt zu den anderen Models. Aber trotzdem versuchen ja alle irgendwie nach oben zu kommen und sich abzusetzen von den anderen. Aber was dann daraus entsteht, ist so eine Gleichförmigkeit, so eine Gleichheit, in der im Prinzip gar keine Unterschiede mehr festzustellen sind. Außer eben das, was einen vielleicht physiognomisch dann noch irgendwie ausmacht im Endeffekt. Ne? Mhm. Und das ist ja in Pusher dann irgendwo das Gleiche. Also im Endeffekt, das Macht sich dadurch konstruiert, dass man vielleicht dann, weiß was ich, stärker ist, ökonomisch vielleicht auch stärker ist oder sowas, oder sich dann eventuell hochgearbeitet hat. Aber was das produziert, sind ja trotzdem nur diese Stereotype, die vergleichbar sind mit anderen Werken. Ne? Also im Endeffekt, wir hatten ja gesagt, es gibt ja diese Gangsterfilme, wie The Godfather zum Beispiel oder Scarface meinetwegen aus den 30ern oder aus den 80ern, das Remake dann. Und im Endeffekt ist es ja der Versuch, das zu reproduzieren von Milo, nur in diesem ganz kleinen Kontext im Vergleich dazu. Ne? Aber diese Orientierung an Gangsterfilmen und so weiter und so fort, die sieht man ja auch durch diesen Mantel und sowas, ne? Dass man irgendwie was durch seine Kleidung irgendwie aussagen muss, dass man sich absetzt zu den anderen. Aber man setzt sich eigentlich gar nicht ab, sondern fügt sich nur in einen bereits bestehenden Kontext ein, sozusagen. Und das ist so diese künstliche Welt, die Refn auf der einen Seite mit Pusher schafft, auf der anderen Seite dann auch mit sowas wie dem Nierendemon, ne? Oder Drive. In Drive hast du ja auch diese ganz verschiedenen Figuren. Nur folgen wir da im Endeffekt, glaube ich, mit Ryan Gosling einer Figur, die das irgendwie zu erkennen scheint, die ganze Zeit diesen traurigen Blick hat und eigentlich diese Spielregeln gar nicht oder diesen Spielregeln gar nicht folgen möchte im Endeffekt. Ne? Jemand, der traurig auf diese völlig durchsetzte Welt im Endeffekt oder von uns durchsetzte Welt schaut und das irgendwie registriert. Und das ist spannend, dass Refn ja anscheinend selbst immer wieder produziert, dass wir aus diesem Spannungsverhältnis auf der einen Seite individuelle Menschen zu sein und auf der anderen Seite ständig irgendwie vergleichbar zu sein mit anderen Menschen, dass wir da gar nicht rauskommen irgendwie, ne? Indem er selbst im Prinzip bei öffentlichen Auftritten auch sowas macht, wie dass er dann diese Künstlerklischees bedient, dass er sich immer mal so diesen Künstlerschal umstellt, ne? Und dann irgendwie versucht, besonders exzessiv zu sein. Aber sich ja eigentlich auch nur in etwas eingliedert, was man dann irgendwie kennt, ne? Also wir nehmen ihn dann irgendwie als eine exzentrische Persönlichkeit wahr. Abel Ferrara geht in eine ähnliche Richtung, ne? Also mit seinem ganzen Auftreten und so, ne? Also trotzdem produziert man ja damit auch nur Klischees im Endeffekt. Ja.
Kann man sich davon lösen?
Man kann sich davon nicht lösen. Das glaube ich auch.
Okay. Ja.
Also allein auf einer persönlichen Ebene, klar ist jeder Mensch in einer gewissen Form ein Individuum, aber bis zu einem gewissen Teil halt. Und allein Kleidung ist halt was jeder kaufen kann.
Ne? Ja.
Zum Beispiel, ne? Frisuren, ja, was weiß ich.
Wir haben jetzt viel über Milo gesprochen, über die Figur, die wir da im Film finden. Haben da analysiert, interpretiert, haben uns da Gedanken zugemacht. Wenn du das jetzt wirklich nochmal auf ein ganz abstraktes Level heben müsstest, welche kulturelle Identität verkörpert denn oder kann denn die Figur Milo verkörpern?
Wie meinst du das jetzt?
Was ist denn, sage ich mal, das große populäre Konzept, was hinter der Figur Milo steht? Hinter dem Individuum Milo?
Gangsterboss. Okay. Und es gibt da natürlich so verschiedene Einflüsse, die da mit reinspielen. Das ist der Migrationshintergrund natürlich auch, dass man auch diese durchaus stereotype Hochzeit dann hat, wo dann auch diese Flaggen dann da an der Wand hängen und sowas, ne? Und da werden die Schnäpse ausgeteilt und so, ne? Das hat schon was sehr osteuropäisch Klischeehaftes, finde ich irgendwie, ne? Aber trotzdem spielen ja dann verschiedene Klischees sozusagen da rein und ergeben dann dieses einzigartige Individuum. Aber wir erkennen ja trotzdem diese verschiedenen Einflüsse dahinter und somit kann es da gar nichts Individuelles geben im Endeffekt, ne? Oder was völlig Einzigartiges im Endeffekt, ne? Sondern alles, wir Menschen sind immer eine Rekombination aus bereits vorhandenen, aus bereits vorhandenen Einflüssen, entweder kultureller Art oder beeinflusst durch die Menschen, mit denen wir so unterwegs sind, die wir treffen, die wir tagtäglich sehen, die Kleidung, die wir treffen, die ja auch in Massenproduktion gemacht wird, ne? Also irgendwo hat auch ein anderer Mensch genau das gleiche T-Shirt an, was ich auch trage, zum Beispiel.
Ja.
Ne?
Ja.
Würdest du das anders sehen vielleicht mit Milo?
Nein, also es gibt die Figur Milo basiert natürlich auf einem Zeichenvorrat, der einem irgendwo bekannt ist, auch bekannt sein muss, um gewisse Identifikationspotenziale aufrufen zu können. Geht wahrscheinlich gar nicht anders, das kategorisieren zu können. Eine Filmfigur bedient sich immer, sage ich mal, Einflüssen aus Kunst, Kultur, aber vielleicht aus der realen Welt. Was mich vielleicht noch interessieren würde, würdest du sagen, dass die Figur Milo sich eher durch Film beeinflussen lässt oder durch Film beeinflusst wurde oder durch reale Identitäten beeinflusst wurde?
Das geht ja miteinander einher. Mhm. Also das haben wir im ersten Teil auch schon gesehen, dass wir ähnlich auch wie in La N bei Frank in der Wohnung ja diese Plakate auch von Filmfiguren gesehen haben. Das heißt, die Konstruktion unseres eigenen Ichs ist immer eine Konstruktion aus der realen Welt und das, was in der realen Welt passiert, ist ja was in Kunst auch verarbeitet wird. Von daher geht das ja immer miteinander einher. Von daher ist es vielleicht dann irgendwo so eine Mischform. Aber ich finde das, was diese Pusher-Trilogie eben nochmal herausarbeitet, ist, dass Menschen aus unterschiedlichen Einflüssen bestehen, sozusagen. Aber wir, gerade in das Denken von Menschen, was ja auch konstruiert wäre dann, wenn man dieser Argumentation folgt, nie so hundertprozentig reingucken können, wenn wir diesen Blick von außen haben. Und das ist ja genau das, was diese Reihe uns im Endeffekt erzählt, ne? Dass wir bis zu diesem dritten Teil diese vielleicht schwächere Seite, in Anführungsstrichen, von Milo ja eigentlich gar nicht kannten, sondern immer nur dieses Bild eines großen Gangsterbosses im Prinzip hatten. Ja. Oder groß ist jetzt, ne? Wir hatten ja auch schon in Pusher 1 gesagt, das ist eher so dieser Hinterzimmer-Mafiosi, sagen wir mal, ne? Nicht der Don Corleone, wenn man so will. Aber dass im Endeffekt der Blick auf den Menschen immer ein eingeschränkter ist und dass man das vielleicht in seinem privaten Umfeld oder im Umgang mit anderen Leuten dann eventuell auch mitdenken sollte immer. Mhm. Ne? Dass es eventuell hinter der Fassade immer noch etwas anderes gibt oder dass Menschen vielleicht etwas sagen und vielleicht was ganz anderes gemeint haben im Endeffekt. Ne? Dass wir im Endeffekt immer so diese Bilder vielleicht auch von anderen Leuten haben, die wir als in einer gewissen Form vielleicht perfekter sehen, als wir es selbst sind, was im Endeffekt dann aber wahrscheinlich Quatsch ist.
Ein Problem habe ich noch. Wir haben es jetzt schon gesagt. Wir haben jetzt, glaube ich, mehrfach Milo als Drogenboss bezeichnet. Wir haben gesagt, dass er im Film wahrscheinlich also zwei Menschen mit Hilfe Radovans getötet hat, dass er durchaus in Vergangenheit in Teil 1 und 2 Leute erpresst hat, Leuten Druck gemacht hat, Leuten mit ihren Ableben gedroht hat. Wir haben aber auch gleichzeitig gesagt, dass wir die Figur Milo gut finden, dass wir, dass das eine interessante Figur ist. Wie kommt es denn jetzt, dass wir so eine Figur als sympathisch bewerten, trotz dieser ganzen Dinge, die wir aufgezählt haben?
Gute Frage. Also mein erster Impuls jetzt wäre gewesen zu sagen, weil wir vielleicht Schwäche sympathisch finden. Mhm. Das stimmt aber nicht so ganz, finde ich, weil ich finde Milo auch im ersten Teil super. Im zweiten Teil. Ich weiß nicht, vielleicht war es eben irgendwie, es ist kein Idealbild, was ich selbst anstrebe, aber vielleicht ein Idealbild oder die Spitze einer Welt, die ich wahrscheinlich nie so erleben werde. Mhm. Ich glaube, die Sympathien bei Milo kommen auch ganz stark davon, dass er Eigenschaften in sich vereint, die wir auch im privaten Umfeld irgendwie als sympathisch begreifen. Also ich glaube, und das ist das zumindest das, was der Film bei mir ausgelöst hat oder was diese Reihe bei mir ausgelöst hat im Denken zu Milo, der Typ ist eigentlich ziemlich okay. Mhm. Man darf nur keine Probleme machen und dann kommt man. Also ich kann mir wunderbar vorstellen, mit Milo abends mal ein Bier zu trinken. Wirklich wunderbar.
Das ist so mit einem so Mörder, ein Typ, okay. Ja,
der ist auch gesprächig und so, ne? Da kommst du, glaube ich, relativ gut so auf den Nenner. Wenn du dem keine Probleme machst, ist das, glaube ich, so der netteste Mensch der Welt. Der kocht dann noch so schön was irgendwie für einen, ne? Und so. Und man hat vielleicht Durchfall am nächsten Tag, aber.
Vergiftet dich noch mit seinen Kohlrouladen, richtig. Ja.
Ich glaube, er vereint einfach sehr, sehr viel, was wir grundsätzlich an Menschen sympathisch finden oder was ich zumindest sympathisch finde und viele andere wahrscheinlich auch. Ich von mir selber weiß, dass ich in dieser Welt wahrscheinlich nichts mehr zu tun haben werde in meinem Leben und dementsprechend auch gar nicht um Probleme mit Milo kommen könnte. Und deswegen finde ich ihn deutlich, in seinem ganzen Auftreten deutlich sympathischer als eigentlich fast alle Figuren in dieser ganzen Franchise, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay. Ja.
Ich weiß, dass ich, wenn ich Milo gegenüber sitzen würde, mit ihm keine Probleme haben würde, weil wir keine Geschäftsbeziehung miteinander haben werden. Ja. Und dementsprechend da ganz entspannt miteinander sein kann.
Okay, interessant.
Ist so ein netter Onkel halt
ja,
irgendwie, ne?
Ist richtig. So, ja, das ist so der lustige Onkel.
Ja,
genau. Der dann irgendwie nach dem zweiten Schnaps aus seiner Jugend erzählt und ein paar Witze macht.
Der auch bestimmt ganz viele coole Geschichten irgendwie zu erzählen hat, wenn er darüber reden möchte natürlich. Und deswegen, weiß nicht, findest du was anderes?
Ich finde es schön, wie wir hier einen mutmaßlichen, natürlich im Film, Mörder romantisieren und ihm hier wirklich zu einer fast schon verharmlosen. Also ich finde es immer ganz interessant. Ich finde es aber gut, dass wir das können. Denn mit so einem moralischen, gesellschaftlichen Median würden wir sagen, das geht natürlich gar nicht, der gehört hinter Schloss und Riegel, der gehört eingesperrt. Das sind Zustände, die dort gepflegt werden, die dort forciert werden, die absolut verabscheuenswürdig, menschenunwürdig, menschenverachtend und bedrohlich und einfach gefährlich sind und nichts in unserer zivilisierten Welt zu tun haben. Dennoch, und das finde ich gut, haben wir durchaus ein kritisches Bewusstsein und können mithilfe eines bürgerlichen Mediums oder Film, sage ich mal, so eine Art Probeidentifikation durchmachen. Wie wäre es denn, ohne uns irgendwie die Finger schmutzig zu machen? Da bietet der Film ja auch immer einen Erfahrungsraum, der mit der Realität zum Glück nichts zu tun hat. Wir sprechen jetzt hier offen drüber und können uns auch dadurch so ein bisschen mitschuldig machen, aber das können wir, weil es halt eben ein Film ist und wir können hier offen drüber sprechen. Wenn das jetzt alles Realität wäre, irgendwie eine Realdokumentation wäre, dann müssten wir hier sicherlich anders argumentieren und anders an die Sache herangehen. Aber ich finde es immer nicht schlecht, so diese Entfremdung der Realität als Form der Bewusstseinserweiterung, was wäre denn, wenn und so weiter. Dann machen wir auch wieder das Explizite, wie gesagt, implizit und können mit einer ganz anderen Haltung darüber reden, als man das vielleicht mit einer konformistischen oder traditionellen Herangehensweise machen würde, wenn das jetzt die Realität wäre. Mhm. Deswegen, also ich finde das ganz nett, ich mache das auch sehr gerne, wie gesagt, dänische Delikatessen oder wenn's im Horrorfilm, im Exploitation-Kino vielleicht auch, wie gesagt, um Themen Gewalt geht, wenn es um Kannibalismus geht, wenn es um das Verständnis von Dingen geht, die unsere Gesellschaft eigentlich nicht verstehen kann und verstehen will, aber die Beschäftigung damit dennoch ergiebig sein kann, wenn man gewisse Gedanken zulässt, einräumt, dann aber wiederum kritisch hinterfragt und vielleicht, wie gesagt, reorganisiert, dann kann man da, wie gesagt, viel draus lernen, eben auch, wenn man jetzt der Figur Milo billigt, ein netter Kerl zu sein, kann das wiederum, Gedankenkonzepte eröffnen, die wir hier thematisiert haben, die wir hier besprochen haben, indem wir eben nicht von vornherein verfemt haben, auch wenn man sagen muss, dass Mord und so weiter und so fort natürlich absolut furchtbar ist.
Ja, klar.
Ist aber trotzdem die Denkweise nicht verkehrt. Und ich finde es interessant. Finde ich super.
Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja grundsätzlich auch diese Affinität bei vielen Menschen, bei mir auch, so zur Gefahr, würde ich sagen. Also es gibt ja hier zum Beispiel auch in Erfurt irgendwie gewisse Kneipen oder sowas, wo man reingehen könnte und vielleicht so in einem Milieu sich bewegt, was so ähnlich ist. Und ich halte mich da ehrlich gesagt ziemlich gerne auf. Weißt du, ich habe so diese Ahnung, dass mir da nichts passieren wird.
Ja.
Trotzdem ist so dieses Potenzial der Gefahr irgendwie immer so da. Weißt du? Also es ist irgendwie cool.
Ja, okay. Da hat uns der Film vielleicht auch schon so ein bisschen geprimed und uns mit Erfahrungen ausgestattet, die uns die Realität suggerieren, die aber wahrscheinlich nichts mit der Realität zu tun haben.
Ja.
Also ich glaube, mit den echten Problemen im Erfurter, im Thüringer, im deutschen Drogenmilieu möchte man, denke ich, wirklich nichts zu tun haben. Wir stecken da beide glücklicherweise überhaupt nicht drin. Natürlich liest und hört man viel. Aber ich denke mal, diese Romantik kann man in Film lassen, ist immer eine schöne, wie gesagt, Probeidentifikation. Auch mal ja diese gesellschaftlichen Axiome, diese gesellschaftlichen Tabus zu hinterfragen, ist immer wieder interessant. Mit Pusher 3, Pusher 2, Pusher 1 kann man das auf jeden Fall machen. Und man lernt was daraus.
Genau, Drogen sind schlecht, macht das nicht. das haben wir jetzt auch erfahren durch den Film.
Absolut.
Genau.
Wie sieht es bei dir aus? Haben wir noch irgendwas, worüber wir sprechen können?
Ich habe nichts mehr.
Okay. Ich bin eigentlich auch relativ zufrieden.
Das sind auch schöne Schlussworte.
Denk mal, eine Stunde 50 sollte reichen, um euch den Film näher zu bringen. Fast genauso lang, wie der Film selbst geht.
Richtig. Ja. Hätte man fast einen Audiokommentar wieder machen können.
Richtig.
Ja. Ja. Könnten wir auch mal wieder machen irgendwann. Haben wir einmal gemacht. War eigentlich ganz gut.
Schaffen wir dieses Jahr noch. Ja.
Genau. Dann können wir ja eigentlich zum Ausblick kommen. Was besprechen wir als nächstes? Besprechen wir etwas, was wir auch schon so ähnlich hatten, haben wir ja schon gesagt.
Natürlich. Ja. Wir gucken uns das Pusher 1 Remake von Luis Prieto an. Ja. Heißt auch einfach Pusher.
Ah, sehr gut.
Gucken wir uns mal an. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne den Film schon, habe ihn schon ein, zwei Mal gesehen. Ist vielleicht eine Ecke, ja, ich sage es jetzt nicht, aber ist vielleicht eine Ecke konventioneller. Aber dennoch wird im Anbetracht unserer jetzigen drei Folgen zur Pusher-Trilogie ganz viel Interessantes und ganz viel Beredenswertes dabei sein. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge zu dem Pusher-Remake.
Ich freue mich auch drauf. Ein letztes Mal mit Milo zusammen.
Richtig,
der wird wieder dabei sein. Mit dem Star dieses Franchise, das muss man einfach mal sagen.
Mit unserem Helden, ja. Milo, ja. Slatko Buric. Machen wir so.
Also, Pusher 1 Remake beim nächsten Mal. Gehabt euch wohl, macht's gut, ciao, tschüss.
Macht's gut.